Herzlich willkommen zu Metrolaut, Folge 24. Endlich haben mein treuer Freund John F. Nebel.
Schönen guten Tag, Abend.
Und meine minder bemittelte Wenigkeit Kalle Kornblum ist mal wieder geschafft, uns zusammenzusetzen. Und in einer Zeit, in der so viele Menschen in Deutschland Zuflucht suchen, in der wir diskutieren, ob es zu viele sind, in einer Zeit, in der wir Wahnsinnige haben, die einen Schießbefehl fordern, stellen wir uns die Frage, wie können wir den Menschen helfen, zu uns zu kommen? Wie können wir ihnen helfen, bei uns Zuflucht zu suchen? Und dafür haben wir einen Gast eingeladen und das ist Jochen. Herzlich willkommen.
Moin moin, danke für die Einladung.
Jochen ist Fluchthelfer.
Ja, kann man so sagen, ne? Schienenersatzverkehr ist ein schöneres Wort, finde ich.
Du hast, also deine Geschichte wollen wir in dieser Folge ein bisschen uns erzählen lassen. Aber wie kommt man auf die Idee? Was war für dich der Auslöser zu sagen, mir reicht's, ich möchte helfen?
Ja, interessanterweise kam das Thema sogar schon mal in früheren Urlauben auf, wenn man so nach Italien gefahren ist und dann von Freunden gefragt wurde, und bringst du jemanden mit? Da bin ich dann so drauf gestoßen worden. In dem Urlaub ist dann auch gar nichts passiert, aber es war so der Gedanke da, ey, ich fahre mit dem Auto nach Italien, kann ich auf dem Rückweg ja eigentlich auch jemanden hierher mit zurücknehmen. Und konkret wurde es dann eigentlich um Anfang September, ganz konkret mit diesen Erlebnissen in den Medienberichten über den Keleti-Bahnhof in Ungarn, in Budapest, und speziell einem Artikel von dem Robert Miesig in der Zeit, wo er unter dem Titel "Wie ich zum Schlepper wurde" einen Artikel geschrieben hat, wo so schöne Sätze fielen wie: Es war klar, wer hier mit einem freien Platz im Auto wegfährt, hat kein Herz. Also Journalisten, die auf einmal zu Aktivisten werden und Leute über Grenzen schmuggeln. Das hat mich dann schon sehr beeindruckt auf der einen Seite, und auf der anderen Seite war so der Gedanke, ja, wenn der das macht, dann kann ich das ja auch machen. Und da war so die Idee im Nachhinein eigentlich geboren, dass man ernsthaft drüber nachgedacht hat.
Wie war denn die Situation im September am Bahnhof von
Keleti?
Keleti.
Ostbahnhof. Das heißt Osten, glaube ich.
Ah, okay. Da ist jetzt auch schon wieder einige Zeit her und es gibt ja viele Meldungen in der Presse. Was war da jetzt die spezifische Situation, von der Robert Miesig da geschrieben hat?
Das war die Situation, wo eigentlich für mich das in der öffentlichen Wahrnehmung so richtig losging, die ganze, der in Anführungsstrichen Flüchtlingstrack, über den wir jetzt reden, die sogenannte Balkanroute, wo sich dann am Ostbahnhof in Budapest eben viele Flüchtlinge stauten, dort nicht mehr wegkamen, weil die Ungarn sich eben nicht drum gekümmert haben, beziehungsweise ja, sie durften keine Zugtickets mehr kaufen, sie sind da einfach gestrandet und haben, das ist so ein typischer Bahnhof, wie wir es in vielen deutschen Städten auch haben, mit so einem Untergeschoss, wo Geschäfte sind und anderer Kram. Und da die Flüchtlinge dort nicht mehr wegkamen, haben sie halt Zelte aufgeschlagen, beziehungsweise Zelte gespendet bekommen später, die sie dann aufgezogen haben. Und es sind Tausende von Menschen wirklich an diesem Bahnhof einfach mal gestrandet, kamen von dort nicht weg. Schlimmer, wurden dann von dort in ein Lager gebracht, wo wir später am Donnerstag, dem 3.9. ging da, glaube ich, so ein Bild rum, wo man dann mal gesehen hat, was so ein Lager ist. Das waren dann Käfige, die also wirklich nicht mal wie ein Knast aussahen, sondern ein Käfig. Und es gab Berichte, dass Menschen da in diese Käfige gesteckt werden, ohne dass ihnen gesagt wird, warum, wieso und ob sie hier jemals wieder rauskommen. Und gleichzeitig gab es die schönen Bilder auch am Donnerstag, wo dann ein Zug in diesem Bahnhof, der voll mit Flüchtlingen auf allen Ebenen inzwischen war, also nicht mehr nur unten, sondern auch auf der mittleren Ebene, einfährt. Und auf diesem Zug ist ausgerechnet eine deutsche Flagge. Und es steht der Schriftzug drauf: Europa ohne Grenzen seit 25 Jahren. Und dann lassen sie diese Flüchtlinge nicht in den Zug rein. Beziehungsweise als dann ein Teil da wohl rein durfte, fahren sie ein paar hundert Meter weit mit denen. Und dann kam es zu den Bildern, die einige vielleicht auch noch im Kopf haben, wo dieser Zug auf offener Strecke anhalten musste und die Flüchtlinge alle rausgeholt geholt werden sollten, die sich geweigert haben, und man sah, wie Flüchtlinge auf den Schienen liegen, sich da eine Familie festklammert an den Schienen und die Polizei sie von dort wegzerrte, um sie in Lager zu stecken, die keinen wirklichen Sinn hatten, wie wir dann später ja gesehen haben. Sie haben sie dann ja am nächsten Tag auch wieder gehen lassen. Also es war eine sehr, sehr unübersichtliche Situation und gleichzeitig unerträglich und anders als so oft. Man hat das, ich meine, wir haben alle jetzt, sind alt genug, haben genug Hungerskatastrophen im Fernsehen gesehen, Flüchtlingsbewegung, und jetzt war es halt vor der Haustür. Und das habe ich persönlich so einfach noch nicht erlebt. Das war auf einmal in Reichweite. Ne? Ungarn, Budapest, kennen genug Leute, die fahren da öfter mal hin. Das ist nicht mehr Sahara oder ähnliches. Und das war dann eigentlich, wo auch so der Gedanke aufkam, ja, da muss man jetzt was machen. Offensichtlich sind ja die ungarischen Behörden nicht bereit. Von unserer Politikerseite hatte ich das Gefühl, sehr ermutigt zu werden, durch alle Parteien hinweg. Also wir waren uns, glaube ich, gefühlt in Deutschland ja alle einig, das geht nicht, was die Ungarn da machen. Und ich verstehe ja, dass wenn die dann da verhandeln müssen und ob man jetzt das THW schickt, das geht alles nicht so schnell. Und da dachte dann ich und ein paar Freunde und Leute, die ich nicht kannte, die wir dort kennengelernt haben, halt auch, dann fahren wir halt schon mal vor. Ja, dann gucken wir so Merkels Stoßtrupp und dann gucken wir halt mal, dass wir, wie wir dort konkret helfen können oder ob wir helfen können. Wir waren uns ehrlich gesagt nicht sicher, inwiefern. Das war so Teil des Ganzen.
Und dann seid ihr, also es gab ja die erst eine längere Zeit diese angespannte Situation an dem Bahnhof und mehrere tausend Menschen. Und dann irgendwann ist dieser Zug, der auf offener Strecke, und wann seid ihr dann losgefahren und was war das, welcher Tag war das
dann? Wir sind am Freitag losgefahren, das war dann der 4.9. Und zwar war das der Tag, der einigen noch in Erinnerung vielleicht ist, weil da es zum ersten Mal dann hieß, es fahren jetzt vielleicht Busse. Also wir sind mehr oder weniger losgefahren in so einem Hals-über-Kopf-Entschluss. Ich hatte mich morgens entschlossen, okay, wenn ich jemanden finde, der mitfährt, dann mache ich das jetzt. Hab dann jemanden gefunden im engeren Freundeskreis, der das genauso sah. Und dann sind wir halt zur nächsten Autovermietung, haben die gefragt, ob sie ein entsprechendes Auto für uns haben, mit dem wir auch nach Osteuropa dürfen. Ganz wichtiges Thema, ne? Du kannst nicht einfach dir jedes Auto mieten, mal darüber fahren. Du hast auch gewisse Anforderungen an so ein Auto. Wenn du damit rechnest, vielleicht Leute mit zurückbringen zu müssen, dann wäre natürlich schön, wenn das möglichst groß wäre. Mhm. Getönte Scheiben sind praktisch. Kindersitz gegebenenfalls. Also es gab dann so ein paar Anforderungen, die das Ganze auch noch verzögert haben. Und im Endeffekt sind wir dann Freitagabend wirklich auf der Strecke gewesen und losgekommen und haben parallel eben online die ganze Zeit verfolgt, was passiert da. Und es zeichnete sich ab, dass jetzt auf einmal wirklich Busse fahren. Irgendwo in der Tschechei hatten wir das Gefühl, es macht gar keinen Sinn mehr hinzufahren. Weil es war jetzt definitiv so, dass da gerade Busse fahren mit Reportern an Bord. Die Reporter und die Rolle der Reporter kann man gar nicht hoch genug bewerten, weil darüber habe ich es initial überhaupt nur mitgekriegt. Alles, was wir so an Infos hatten, lief eigentlich über twitternde Journalisten sehr viel, die vor Ort berichtet haben und die uns überhaupt die Orte genannt haben, wo wir jetzt mal hingucken können.
Stimmt, das hatte ich auch noch in Erinnerung, dass das war so eine Situation, auch als dieser Zug dann losfuhr, war so, ey, sind da Leute drin, die das jetzt irgendwie, die da Informationen rausbringen, und dann merkst du auf einmal, okay, da ist irgendein Journalist drin, und dann waren zwei drin und dann folgst du dem und dann hast du auf einmal die, sind andere mit dem Auto hinterher und du kriegst auf einmal die Orte raus. Ich fand das eine interessante Rolle, wie Journalisten dann über diese Twitter-Rolle wichtig werden, ne? In so einer Situation, wo auch die Geflüchteten dann sagen, hey, als die Medien wurden dann abgetrennt, also vielleicht eine kleine Nebengeschichte jetzt, aber so als dieser Zug hält, wurden die Medien rausgeworfen aus dem Zug, und da kam es ja zu Szenen, wo so die Leute gesagt haben, nein, die müssen da bleiben, bleibt hier, ihr seid die einzige Chance, dass irgendwie die Welt das noch mitbekommt. Was
jetzt ganz entscheidende Geschichte sogar, ne? Der Martin Kaul, der erzählte auf einer Veranstaltung neulich, dass er genau in einem dieser ersten Busse war. Man kann das auf Twitter auch, glaube ich, in der History, wenn die weit genug zurückgeht, noch nachlesen. Und er erzählte, die Flüchtlinge waren auch nur bereit, in den Bus einzusteigen, weil Presse da mit drin war. Nach den ganzen Erfahrungen mit der ungarischen Polizei hatten die gar kein Vertrauen mehr, dass die sich da in irgendeinen Bus setzen sollen und der sie an die Grenze bringen würde. Die sind davon ausgegangen, der fährt sie halt ins nächste Lager. Das muss man jetzt nochmal erwähnen, das habe ich eben nicht. Aufgrund der Situation haben sich dann nämlich spätestens am Donnerstag war es, glaube ich, den Tag bevor wir losgefahren sind, die Flüchtlinge sowohl von Budapest als auch aus diesem Lager zu Fuß auf den Weg gemacht. Die sind eiskalt und die Bilder haben, glaube ich, die meisten gesehen. Mhm. Die sind eiskalt über die Autobahn gegangen und haben gesagt, ja, dann halt nicht. Und es gab viele Parallelen, als ich da vor Ort war, von allen möglichen Seiten, sowohl von österreichischer Polizei, von Reportern, von Leuten, die da nur vor Ort waren, die sehr doll an den deutschen Mauerfall erinnert worden, weil es einfach so dieser Konsens, wenn viele Menschen etwas wollen und einfach machen, dann ist das eine Faktenlage, die kannst du einfach, kannst du wahrscheinlich Gesetze beschließen, wie du willst. So, entweder du in letzter Konsequenz ballerst du dann auf die oder du musst sie halt ziehen lassen. Und genau so eine Situation haben sie halt in dem Moment dadurch provoziert gekriegt, dass sie sehr geschlossen, sehr gut organisiert losgelaufen sind. Auch erwähnen muss man immer wieder, die ungarische Bevölkerung hat denen geholfen. Also es wurde in unseren Medien manchmal schlecht dargestellt. Ich habe viele Geschichten gehört, wie aus Häusern da Essen hingetragen wurde, ihnen Wasser gebracht wurde und da wirklich die Flüchtlinge sehr doll supportet wurden von ungarischer Zivilbevölkerung her.
So, jetzt saß du im Auto, einen Tag nachdem du die Entscheidung getroffen hattest und Freunde gefunden hast, die mitfahren wollten.
Genau, ein Freund.
Ein Freund?
Wir waren noch nicht alleine zu sein? Ja, zu viel Kilometer. Wenn du das mal hochrechnest, und es war klar, ich habe von sozusagen den Freitag bis ich muss Sonntagabend wieder zu Hause sein und starte von Berlin. Ich habe eine Tour vor mir von mindestens 2000 Kilometern. Zum Schluss wurden es dann sogar fast die 3000 im Nachhinein. Und es war klar, du hast zwei Probleme. Einfach die Länge der Fahrt, ne, dass du zwischendurch eben mal schlafen musst und dich gerne abwechseln können möchtest. Und das andere, was uns aber zu Beginn noch gar nicht bewusst war, aber dann ein Segen war, dass wir zu zweit waren, das mit dem Abwechseln und Schlafen hat nämlich nicht geklappt, weil der zweite permanent am Online-Gucken, am Route-Plan, am Kontakte machen, mit dem Backoffice reden. Also der Beifahrer hat eigentlich so eine Rolle wie bei irgendwelchen Tourenwagenrennen. Der muss sich um alles andere kümmern. Ich war nur der Hansel, der hinterm Steuer saß und irgendwie probiert hat, keinen groben Bockmist beim Fahren zu machen und sicher zu fahren. Mhm. Und alles andere musste der Beifahrer sich drum kümmern und hat da auch großartig gemacht. Das hätte ich nicht geschafft, das wäre zu gefährlich gewesen. Oder dann eben zeitlich eine große Einschränkung, weil du immer wieder anhalten musst, dich neu orientieren. Und so weiter und so fort.
Ja, ich glaube, also mir leuchtet auch ein, dass man sowas vielleicht, auch selbst wenn es jetzt zeitlich klappen würde, dass man vielleicht sowas auch lieber zu zweit als alleine macht. Ne? Also ihr wusstet ja auch zu keinem Zeitpunkt genau, in welches Risiko ihr euch selber begebt, was irgendwie polizeiliche Intervention oder sonst was angeht, oder? War das zu der Zeit klar, dass ihr da wirklich, was weiß ich, als Merkels erste Front irgendwie quasi ankommt und die größten Probleme schon mal helft zu lösen, bevor irgendwann das THW nachkommt oder so? Also ich glaube, den Eindruck hattet ihr ja auch nicht die ganze Zeit, oder?
In der Form natürlich nicht. Ganz ehrlich muss man sagen, und das haben jetzt die letzten Wochen auch gezeigt, ist ein Unterschied, ob du Deutscher bist und das machst oder Rumäne. Den Rumänen winken sie raus an der Grenze, und als deutsche Österreicher, wir fahren ganz anders durch Europa, als ein Rumäne durch Europa fährt. Das hat sich jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr deutlich gezeigt. Wir waren uns über die rechtlichen Konsequenzen nicht wirklich bewusst und haben das dann eigentlich so auf der Hinfahrt online mal angefangen. Noch haben wir ja nichts gemacht. Erstmal fahren wir ja nur in Urlaub nach Ungarn und eigentlich zu einer Konferenz. Das war so die offizielle Agenda, um einen Wagen zu mieten. Wir müssen da zu einer Konferenz. Flug ist ausgefallen.
Und ihr habt einen Wagen gemietet.
Genau, wir haben einen Wagen gemietet, weil ich kein Auto besitze, mein Kollege auch nicht, und gab gar nicht die Option, hat sich im Nachhinein aber auch als gar nicht dumm herausgestellt, wenn man ihn nicht so doof mietet wie wir. Also wenn man einen Wagen mietet, dann sorgt man natürlich dafür, dass man keine Kilometerpauschale hat. Wir hatten 100 inklusive Kilometer.
Oh. Aber war so ein günstiges Angebot.
War ein günstiges Angebot. Ich glaube, 120 Euro soll es kosten. Ich glaube, mit so 800 waren wir dann dabei zum Schluss, ohne Sprit. Und ja, das ist so ein bisschen schiefgegangen. Beim zweiten Mal haben wir das besser gemacht. Das kann man wesentlich besser machen. Ein Tipp an dieser Stelle: sucht euch eine befreundete Firma, einen Verein, dann seid ihr nämlich auch die Führerscheinbindung los, wenn ihr das macht. Na, wir mussten sozusagen ja unseren Führerschein angeben. Das heißt, die Ungarn haben Überwachungssysteme, Österreich auch. Da wird jedes zu schnell fahren, was geblitzt und kriegst das gar nicht mit. Das kriegst du halt ein halbes Jahr später gesagt. Und anhand der darüber kann natürlich dann sehr leicht zurückgefolgt werden, wer der eigentliche Fahrer war. In dem Moment, wo du diese Führerscheinbindung los bist, weil eine Firma das Ding mietet, ist es halt wesentlich einfacher, die Leute, die wirklich gefahren sind, im Zweifelsfall zu schützen, wenn das denn gewünscht ist. Ja. Genau, gleichzeitig will man einfach keine Kilometerpauschale haben, sondern 100 Kilometern, sondern entsprechend mehr oder sie gegen Geld wegdiskutieren. Genauso möchte man die Kasko auf 0 Euro Selbstbeteiligung runtergesetzt haben.
Was sind weitere Anforderungen ans Auto? Also es muss Platz haben, um Leute mitzunehmen.
Sollte
getönte,
nicht
getönte Scheiben. Kriegt man das standardmäßig bei der Autovermietung?
Bei ordentlichen Autovermietungen ist das erstaunlicherweise gar kein Problem. Okay. Also es hat sich herausgestellt, präferiertes Auto bei den Leuten, die da das jetzt gemacht haben und dann auch mehrfach anderes noch gemacht haben. Man hat ja auch miteinander geredet, ne? Wer hat hier das tollste Fluchthelferauto? So. Und da hat sich der VW Charan als ein sehr heißer Kandidat rausgetan. Der sieht nicht aus wie so ein Transporter. Der sieht einfach eher aus eben noch wie ein normaler PKW. Und es fährt zügig. Du willst auch jetzt nicht mit 90 auf einmal über die Landstraße hechten. Du willst ein Auto, was definitiv nach bürgerlicher Mittelklasse aussieht und da nicht mit deiner Hippie-Karre mit hier Fluchthelfer an Bord fahren. Das ist... Ne, sind so eigentlich...
Klar, der alte VW-Bus.
Auch wenn wir da jetzt vielleicht ein bisschen lustig drüber erzählen, und das ist ja alles, in meinem Fall kann man ja schon vorwegnehmen, gut gegangen. Wir wissen gerade von genug Beispielen, die schief gegangen sind und im Zweifelsfall, wenn man sich nicht vorher drum gekümmert hat, was man da tut, drohen da gerade in diesem Land, in Deutschland, auch Gesetzesstrafen, die sind nicht mehr lustig. Gehen wir nachher ja vielleicht noch ein bisschen genauer drauf ein. Bei uns war es jetzt so, dass wir halt losgefahren sind erstmal und dann angefangen haben, uns zu kümmern, gibt es denn überhaupt Webseiten? Was mache ich denn jetzt? Wir waren uns ja auch im ersten Moment, wollten wir da hin. Noch waren wir uns gar nicht so klar, wollen, dass wir Fluchthilfer werden. So auf der Fahrt haben wir dann diskutiert, wie weit wir bereit sind zu gehen. Wir waren uns einig, wir üben keinerlei Gewalt aus. So, das ist so der Grundkonsens gewesen. Gleichzeitig war Konsens, ey, wenn wir da jemandem ernsthaft helfen können und das einen Mehrwert für den darstellt, dass wir ihn mit zurücknehmen, ja, dann machen wir das natürlich. Also da war so, ohne viel zu diskutieren, ein Konsens zwischen uns beiden. Der bis zum Schluss gut gehalten hat. Das war auch uns beiden wichtig, jetzt keine symbolische Aktion zu machen. Also der Bilder oder des guten Gefühls wegen nehmen wir jetzt die Mutter mit ihrem Kind mit und lassen das andere Kind und den Vater in Ungarn sitzen und reißen eine Familie auseinander. Solche Fälle sind ja leider auch, hat es auch gegeben und es ist schwierig. Ne? Wir hatten einfach gesagt, okay, wir probieren immer nochmal drüber nachzudenken. Auch da kann ich Kalle nur zustimmen, dieses zu zweit ist auch deswegen wichtig, um sich zu reflektieren gegenseitig, weil du bist irgendwann in so einem Strudel drinne, wo du nur noch helfen willst und nur noch dir eigentlich Gesetze und alles egal sind, du willst diesen Menschen jetzt helfen und dass man dann jemanden hat, der einen auch nochmal einen Realitätsabgleich mit einem macht, einen mal wieder runterholt und sagt, ja gut, vielleicht ist es aber doch besser, es jetzt so und so zu machen, als mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, das hilft auch.
Und dann habt ihr euch auf einer Webseite informiert, was man so, was sich empfiehlt? Oder sind euch jetzt die Ideen mit getönten Scheiben und bürgerlicher Wagen, sind die euch selber gekommen?
Nee, wir waren ja schon unterwegs, hatten keine getönte Scheiben, hatten auch nur einen Fünfsitzer beim ersten Mal, also einen stinknormalen PKW, den wir gern gehabt hätten. Wir dachten, also die Idee mit Mittelklasse hatten wir schon selber, wir hätten gern Mercedes gehabt, den gab es natürlich nicht, weil Osteuropa da... Die klauen ja alle in Osteuropa, da dürfen keine Mercedes hin, da kriegst dann halt irgendwie so ein Golf-Kombi oder so einen Scheiß. Je nach Anbieter, also auch da wieder mit genug Vorplanung und Ankündigung kriegst du auch bessere Karren. Mit spontan, ich brauche jetzt ein Auto, am Freitagabend war halt nur noch dieser Golf-Kombi verfügbar. Oder was es dann zum Schluss war, irgendwas Vergleichbares halt, ne? Nee, und dann die Webseite war dann fluchthelfer.in. Auf die man relativ schnell stößt, wenn man zu dem Thema sucht. Dann waren wir sogar ganz überrascht, dass da jemand sich schon so ausführlich einen Kopf gemacht hat. Kann man ja auch sagen, sagen sie auch selber, es kommt so mit aus dem Umfeld des PENG-Kollektivs hier aus Berlin.
Genau, vielleicht die Webseite, die ist ja ist eine Seite, die, finde ich, sehr mainstreamig eigentlich dafür wirbt, irgendwie Leute mitzunehmen. Ne? Also mit schickem Video, mit Drohnenaufnahme und so, so irgendwie so ganz normale Leute, die so das machen, die sich auch explizit irgendwie gar nicht so an so, so linke Kreise, sondern hey, nehmt einfach Leute mit, ne, an so eine humanitäre humanitär dafür wirbt einfach. Das fand ich an der Seite beeindruckend.
Genau. Und das hat mir auch persönlich, ne, ich sehe mich explizit nicht als Linksradikalen, sondern das war humanitäre Hilfe, die ich dort betrieben habe, oder Merkel-Stoßtruppe im übertriebenen Sinne sozusagen. Aber das hat erstmal jetzt nichts hier mit linksradikaler Politik und all den Themen und Thesen, wo man dann auch drüber streiten kann, da stehe ich durchaus offen, teilweise hinter dem gegenüber, aber es ging jetzt hier nicht um Bleiberecht für alle und für immer und um irgendwelche politischen Dinge, es ging ganz konkret den Menschen, es geht's gerade beschissen, die brauchen Unterstützung. Mindestens zwei Länder, Österreich und Deutschland, haben gerade das sehr stark kritisiert, gleichzeitig die Hand den Flüchtlingen ja offensichtlich gereicht. Dann das Einzige, was sie halt nicht gebacken gekriegt haben, ist, sie herzuholen. Und dann war es irgendwie naheliegend, ja gut, dann holen wir sie halt her. So, also es gibt die Aussage von dem österreichischen Polizeioberhauptkommissar, wie das dann konkret heißt, der hat im September irgendwann rausgehauen, ja, wir haben gerade 30.000 Leute durch Österreich nach Deutschland geschleust. So, also ich meine, wenn sogar die Polizei sich als Schleuser bezeichnet, dann kann ich ja nur in deren Auftrag gehandelt haben. Was jetzt wirklich Phase war, wird man, glaube ich, nie, oder werde ich nie rausfinden, habe ich auch kein Interesse. Angeblich war zu der Zeit zum Beispiel das Dublin-Abkommen ausgesetzt. Ob das jetzt Hörensagen war oder wirklich praktisch auf juristischer Ebene irgendetwas ausgesetzt wurde, vermag ich gar nicht zu sagen.
Dublin-Abkommen müssen wir vielleicht kurz erklären. In Kurzform meint es, dass wenn jemand flüchtet, dass er in dem ersten Land, in dem er in der EU ankommt, bleiben muss, ne? Und sich melden muss. Und da, also ich kann jetzt nicht als Flüchtling in Italien ankommen, mich da melden und dann nach Deutschland weiter, sondern bin dann verpflichtet, in Italien zu bleiben.
Zumindest erstmal, genau. Du bist verpflichtet, ja, dich dort zu registrieren, dass du später noch in andere Länder verschoben wirst. Das ist dann durchaus auch Teil des Ganzen, aber du kannst es dir natürlich nicht aussuchen. Und genau, das ist genau diese Drittstaatenregelung, die sogenannte, der Schengen-Raum, genau, über den wir hier reden. Die Freizügigkeit, dass wir ja keine Grenzkontrollen seit Jahrzehnten mehr haben, bis auf jetzt. Und ja.
Vielleicht kann man an der Stelle auch nochmal auf Metro Laut, ich glaube Folge 22, verweisen, wo wir uns noch ein bisschen mehr mit der Flüchtlingspolitik Europas auseinandergesetzt haben. War das die richtige Nummer, die ich jetzt zitiere?
Genau, das ist Metro Laut Nummer 22, Flüchtlingsabwehr an Europas Grenzen, wo es eben sehr um diese, einerseits die gesetzliche Lage, die Überwachung, militärische Abschirmung und diesen ganzen Komplex von Abwehr an Grenzen geht.
Wobei da ja interessant ist, weil alle immer so schön auf Europa verweisen, wenn man sich anguckt, was rechtlich die EU wirklich vorgibt, dann klingt das zwar erstmal so, ja, du darfst jetzt niemandem helfen, hier durch Europa zu reisen, der nicht Europäer, EU-Bürger ist, aber sie sagen halt ganz klar, es muss Sanktionen geben, aber sie sagen überhaupt nicht, in welcher Form. Mhm. Also da steht nirgends, dass du jemanden deswegen ins Gefängnis schicken musst, weil er einen Flüchtling durchs Land befördert, und Österreich legt das zum Beispiel so auf, solange du das jetzt nicht um Gewinne, also Schlepper, wirkliche Schlepperei, ich mag das Wort Schlepper auch nicht, ich bin kein Schlepper, ich will nicht an Flüchtlingen Geld verdienen, wir haben denen keinen Pfennig dafür verlangt, dass wir die Tour gemacht haben, auch kein Benzingeld, andersrum wollten die uns immer Geld geben, wo wir uns gegen verwahrt haben. Und in Österreich ist es halt eine Verwaltungsübertretung, was wahrscheinlich bei uns eine Ordnungswidrigkeit gleichkommt, die dann mit Bußgeldern bis 5.000 Euro bezahlt wird. Und ich meine,
ist das, also bezieht sich diese Strafe darauf, eine geflüchtete Person ins Land zu bringen oder aus dem Land raus?
Aus dem Land raus ist nie ein Problem.
Genau, also das wollte ich noch,
das ist ja das Lustige.
Raus freuen sie sich
eigentlich. Rein ist ein Problem, raus ist gut.
Weil das machen
sie ja gerade alle.
Du könntest quasi der 5.000 Euro Strafe entgehen, in der du sagst, nee, ich feiere einfach weiter.
Ist eine valide Strategie, die viele, die ich über Twitter mitbekommen habe, gemacht haben. Die haben probiert, keine Grenzen mit Flüchtlingen zu überqueren. Sprich, du lässt sie einfach, du fährst mit denen durch Ungarn, lässt sie an der ungarischen Seite aussteigen, die gehen zu Fuß über die Grenze, du sammelst sie wieder in Österreich ein, fährst mit ihnen durch Österreich, lässt sie über die österreichisch-deutsche Grenze gehen und spielst das Spiel halt so, bis du an dem Ort bist, wo du hin willst. Funktioniert nur bedingt. Du darfst sie, also Ungarn ist ganz klar und seit dem 19.09. haben sie die Gesetze auch massiv verschärft. Also inzwischen ist, glaube ich, in Ungarn, wenn du einen Flüchtling auch nur im Land bewegst, in deinem Auto, kannst du bis zu 5 Jahre kriegen, 4 bis 5 Jahre.
So. Das echt, aber sind die, also ausgerechnet die Ungarn sagen doch, sie wollen diese Menschen eigentlich loswerden. Und sie wissen doch, wer auch immer sie bewegt, bewegt sie aus diesem Land raus, oder? Also
das ist völlig zweischneidig, wie die Ungarn sich da verhalten, auch wie Politik und Polizei sich verhalten. Also die Polizei kam ja hier sehr schlecht weg mit den Tränengaseinsätzen gegen Flüchtlinge und auch ein, zwei Knüppelaktionen. Ich persönlich habe eine ungarische Polizei erlebt, die unter deren Augen wir eigentlich alles machen konnten. Also unter der es stand ein Polizist neben uns, als Flüchtlinge in unser Auto gestiegen sind. Und wir haben ihn 3-mal vorher gefragt, was passiert, wenn die jetzt bei uns einsteigen und wir gleich hier losfahren. Und er hat immer nur gesagt, bitte fahren Sie langsam, hier laufen Flüchtlinge rum. Und da konnte er dann Englisch, das hat er uns auf Englisch erklärt. Aber ob wir das jetzt dürfen oder nicht dürfen, hat er sich nicht zu geäußert. Aber es war dann halt auch klar, es wird nichts passieren. Und so war es dann auch. Es ist halt, also die haben sehr, sehr viel geduldet.
Weil sie die Leute loswerden wollten.
Genau, weil sie sich auch scheiße gefühlt haben. Das ist halt ein Unterschied, ob du abstrakt irgendwo sitzt und über Flüchtlingsströme und all diese negativen Wörter, ne, wo du so Menschen eigentlich auch entmenschlichst mit und den Einzelnen nicht mehr siehst, weil jetzt reden wir von dem Ansturm und den Massen und die Leute, die, glaube ich, da vor Ort sind, das fällt jedem schwer. Selbst wenn der Polizist das vielleicht doof findet, wenn du das Leid siehst, dann denkst du halt ganz schnell auch anders. So, und die Erfahrung haben wir auch immer wieder gemacht. Bei einer späteren Reise haben wir das vorher, haben wir es auch probiert, ein bisschen mit einzuplanen. In dem Moment, wo du in der Situation steckst, dass du mit den Flüchtlingen wirklich zu tun hast, kannst du meistens deine ganzen Pläne wegschmeißen. Und das war auch so eine Erfahrung dieser beiden Fahrten. Bereite dich gut vor, sei so prepared für möglichst vieles, aber behalte dir so viel Spontanität wie möglich, weil die Pläne, die du machst, die werden von allen anderen andauernd bombardiert. Dann fahren da auf einmal 15 Busse und die ganzen Flüchtlinge sind weg. Oder eine Situation hat sich in 24 Stunden so dermaßen geändert. Und nur weil du dachtest, ach, gestern standen die da rum, die auf dem Parkplatz, die ganzen Flüchtlinge, ist doch heute bestimmt wieder, fahren wir hin, nehmen die mit. Nee, auf einmal stehen da Österreicher mit Polizei und Zelten und versorgen die auch noch sehr, sehr gut, die Flüchtlinge. Und es gibt überhaupt gar keinen Grund, sie da jetzt irgendwie rauszuholen und wegzufahren, weil inzwischen hat sich die Situation wieder völlig geändert. Mhm. Und das meinte ich auch mit der zweiten Person, warum das wichtig ist. Ne? In so einem Moment, du bist schon voll auf dem Film, wir machen das jetzt so, wir holen sie jetzt raus. Und dass du dann jemanden hast und mit dem du noch mal kurz redest und dann feststellst, ja, aber eigentlich sind die hier voll gut versorgt. Guck mal, die lächeln gerade, die spielen. Warum soll ich jetzt um Teufel komm raus, mir hier 2 Flüchtlinge schnappen, in mein Auto stecken?
Hast du noch wegen Entführung dran?
Genau, ja, kein Witz. Ne? Und wir wissen einfach von so vielen Beispielen, wo Familien jetzt getrennt wurden und die haben niemanden mehr in der Heimat, weil da nun mal Krieg ist, wo sie anrufen können. Also jetzt die Familien wieder zusammenzukriegen, ist gerade ein riesengroßes Problem. Und wir haben hier 15-Jährige, die haben keine Ahnung, in welchem Land ihre Eltern gelandet sind. Mhm. Wir haben auch nicht europäische Institutionen, wo es dann sowas gäbe, Familiensuch, Datenbank.
Rotes Kreuz macht sowas nicht mehr?
Es gibt gerade viele Ansätze. Wie es jetzt gerade konkret der aktuelle Stand ist, weiß ich auch nicht. Ich weiß, dass es mehrere Webseiten jetzt inzwischen gibt bei den großen NGOs. Die haben da wohl Sachen, Strukturen, wie sie das machen, ob das jetzt europaweit wirklich gut funktioniert und was wir gerade von Slowenien und Tschechien hören, wo denn diese Hilfsorganisationen ja teilweise noch nicht mal am Start sind oder vorgelassen werden, die Flüchtlinge weggesperrt werden. Mhm. Du kriegst es dann halt nicht hin. Es ist nicht konsistent genug. Und das hast du halt auch die ganze Zeit überall gemerkt. Links wusste nicht, was rechts macht und das erleben wir ja bis heute, also selbst bei so Ländern wie Deutschland, Österreich, wo man ja aufgrund der Sprache keine Sprachbarriere oder eine sehr geringe Sprachbarriere, selbst die schaffen es ja anscheinend nicht, sich abzusprechen und feiern sich jetzt noch, weil sie vor 2 Tagen es mal geschafft haben, sich abzusprechen. Wir haben jetzt November. Die müssen das eh seit langer, langer Zeit gewusst haben. Wir alle wissen spätestens seit Anfang September, was Phase ist. Und man hat das Gefühl, die reden gar nicht ernsthaft miteinander, zumindest nicht sinnvoll.
Kommen wir mal zu euch kurz, also nochmal zurück. Ihr sitzt im Auto und ihr wisst so, okay, ungefähr jeden Rat, den man euch gibt, habt ihr erstmal nicht befolgt. Ihr habt irgendwie keine getönten Scheiben. Was gibt es denn noch? Kein was Bargeld
ist, glaube ich, so eine Empfehlung. Ihr
habt auf die Webseite geschaut, ne?
Genau, wir haben dann auf die Webseite geschaut, ne? Also eilig zu Hause aufgebrochen, noch die Idee gehabt, wir ziehen uns ordentlich an. Ich hatte einen Anzug dabei. Gute Idee, ich nehme natürlich viel Bargeld mit, falls ich da nicht mit Karte zahlen kann. Gucken wir auf die Webseite, es wurde gerade schon angedeutet, ja, kein Bargeld mitnehmen, weil
heißt,
im Zweifelsfall bist du ja ein Schlepper, wenn du auf einmal 800 Euro Bargeld bei dir hast, ja, beweis mal, dass es deine waren. Haben wir uns dann alle Mühe gegeben, die unter die Leute zu bringen, diese 800 Euro für sinnvolle Dinge. War dann auch völlig einleuchtend, war halt Fehler von unserer Seite sozusagen.
Ja, wenn du die am Geldautomaten irgendwie abgehoben hast, kannst du ja vielleicht immer noch behaupten. Aber es ist natürlich trotzdem besser, wenn du die nicht... wenn du nicht den Eindruck erweckst, dass da irgendwie gerade für den Transfer Geld geflossen ist. Ne?
Genau.
Tremperschild. Hattet ihr ein Tremperschild?
Nein, wir hatten auch kein Tremperschild dabei. So, wir haben uns noch, haben uns an der Raste dann notdürftig ausgestattet und haben das tatsächlich noch gemacht und haben uns da dann noch irgendwie einen Block besorgt und ein Edding, dass man was raufschreiben kann. Tremperschild hat eben genau diese Idee, später nicht als Schlepper angeklagt zu werden oder also für den Fall, dass es schief geht, ist das eine Vorbereitung eigentlich. Wozu gehört, dass man das den Leuten im Auto auch kommunizieren muss. Das ist eh ganz wichtig, damit mit den Leuten im Auto zu reden, sonst ist eh alles für den Arsch. Ne? Ja. Unsere Behörden und auch die in den anderen Ländern sind einfach nicht mehr doof und dumm. Die reden dann auch mal und haben im Zweifelsfall viel, die kennen die Tipps, die haben im Zweifelsfall viel eher einen Dolmetscher als wir. Ne? Das muss man... Kommunikation ist da ganz, ganz wichtig.
Aber soweit waren wir noch seid ihr unterwegs. Karten, Autokarte, damit man Schleichwege raussuchen kann oder wofür braucht man die?
Ganz genau. Damit du fährst durch viele Länder. Wir haben den Vorteil, dass wir aus so einem Nerd und auch nicht gerade Geringverdiener-Umfeld kommen. Sprich, wir haben eiskalt in allen Ländern für teuer Geld Internet gehabt und haben dann trotzdem unsere Navis nutzen können. Aber normalerweise musst du halt davon ausgehen, kommst an die Grenze, jetzt hast du erstmal keine Daten, außer für viel zu viel Geld und dann brauchst du Karten, aber genau wie du sagst, auch für die Schleichwege. Wobei, das ist eine sehr, sehr schwere Frage, das ist die Frage, nach welcher Route man nimmt eigentlich, die sich dem anschließt nachher. Und da gibt es völlig unterschiedliche Strategien. Wir haben in beiden Fällen die Strategie gefahren, möglichst wenig anhalten, möglichst Autobahn straight durch. So, sowohl hin als auch zurück. Mhm. Aber das gibt solche und solche Verfechter. Also ich habe auch erlebt, dass Leute sehr viel Landstraße gefahren sind, hat auch funktioniert. Mhm. Das Problem ist halt, man weiß halt nur an den Negativfällen, was jetzt nicht funktioniert und die gab es auf allen Seiten.
So. Klar. Okay, ihr seid unterwegs, ihr habt euch noch ein Tremperschild gemacht oder so und dann kamt ihr an. Wusstet ihr vorher ungefähr, seid ihr auch dort angekommen, wo ihr hin wolltet? Ja.
Nein. Nein, wir wollten direkt zum Keleti. Das war unser Ziel, nach Budapest. Und während wir fahren, irgendwo Tschechei waren wir, stellen wir fest, dass jetzt diese Busse fahren. Und stellen dann fest, dass wir auch noch eigentlich da lang müssen, wo dieser Bus dann von Ungarn nach Österreich kommt. Das ist der bekannte Übergang, der jetzt immer wieder in den Medien war, nämlich das Nickelsdorf auf österreichischer Seite, auf ungarischer Seite heißt das Hegyi Shalom. Und da haben wir dann spontan beschlossen, okay, wenn da jetzt der erste Bus ankommt und da deutsche Reporter drin sitzen, deren Twitter-Stream wir ja verfolgt haben, dann schauen wir jetzt erstmal als allererstes dorthin und sind so 10 Minuten vor dem ersten Bus angekommen. Da war ein Grüppchen aus 20, 30 Leuten und das hat sich schon... Es sagte jemand, wir erleben da gerade einen historischen Augenblick und es hat sich ein Stück weit so angefühlt. Ob das sich später bewahrheiten wird, kann ich nicht sagen. Ich glaube, das weiß man immer erst ein paar Jahre später, ob es jetzt wirklich ein historischer Moment war. Aber es war schon ein sehr, sehr abgefahrener Moment, wo eben dieser allererste Bus aus Ungarn an die Grenze kam. Im Nachhinein würde ich sagen, das war eher, wenn überhaupt, der Beginn von etwas und nicht die Lösung oder der Abschluss, wie wir ein paar Wochen später wissen. Aber da war dann Es war im Niemandsland zwischen Hegi Shalom und also zwischen Ungarn und Österreich, und da war so eine Art Kiosk, wo jetzt eben erst ein Bus, dann immer mehr Busse ankamen. Im Endeffekt haben wir im Nachhinein erfahren, kamen dort in dieser Nacht, die für uns so, ich glaube, von 1 Uhr morgens dort angekommen, ungefähr 1, 2 Uhr bis 10 Uhr morgens ging, kamen da 6.000 Leute in Bussen an. Und wir waren ziemlich überrascht, dass die Österreicher so völlig unorganisiert waren. Also ein bisschen so 20 Polizisten da, es hat geregnet, aber die Österreicher hatten gerade mal 2 Busse am Start, um jetzt die Flüchtlinge von dort wegzubringen. Da aber dort auf ungarischer Seite Bus ankam.
Es kamen da 60, 100 Busse wahrscheinlich, wenn das 6.000 Leute sind.
Ja, da kam richtig. Hast auch nachher, als wir später ins Land gefahren sind, hast die ganzen leeren Busse nur überholt. So, die haben da richtig Busse. Und es gab auch immer wieder solche Aktionen. Und viel später haben wir halt erst erfahren, unabgesprochen, ne? Die haben nicht den Österreichern Bescheid gesagt, du, wir bringen euch da übrigens gleich mal 6.000 Leute an die Grenze, sondern die haben mit Absicht die Österreicher schlecht aussehen lassen. Und die sahen dann auch schlecht aus, weil wir waren wirklich bis hin zu sauer auf die österreichische Polizei, dass sie da, obwohl sie 20 Einsatzkräfte hat, was jetzt nicht so viel, aber auch nicht so wenig ist, nicht in der Lage waren, die Flüchtlinge irgendwie zu versorgen mit einem Regenschutz. Es hat geregnet. Ne? Und die mussten draußen stehen und auf die Busse warten. Und die Österreicher hatten 2 Busse, die alle 20, 30 Minuten wiederkamen, um die nächste Gruppe mitzunehmen. Du stehst aber mit 600, mit Leuten, mit die im Rollstuhl sitzen, alte Mütterchen. Dadurch, dass es aber so unkoordiniert war, haben natürlich immer die kräftigsten und stärksten sich in die Busse gedrängt. Und dann ist der volle Bus halt wieder losgefahren. Und wenn du da mal probiert hast, die Polizei zu bitten, hier sorgen sie doch mal dafür, dass hier diese kranke Frau im Rollstuhl mal bitte im Bus mitkommen kann, indem ihr eine Gasse macht, dann haben die gesagt, nee, können wir gar nicht. So, und am Anfang waren wir danach sauer, als wir es dann 2-3 Mal erlebt haben, muss ich gestehen, nee, konnten sie auch nicht. Der Wille bei den Flüchtlingen, da jetzt endlich wegzugehen und im Zweifelsfall zu Fuß weiterzugehen, war so groß. Ich meine, die kamen gerade, die haben sich ernsthaft zu Fuß von Budapest aufgemacht, oder noch krasser gesagt, aus der Türkei zum Teil haben die sich zu Fuß aufgemacht. Und wenn du so weit bist, dann wirst du jetzt nicht anhalten, weil ein österreichischer Polizist dir sagt, ab hier bitte mal kurz
warten. Also das waren die Leute, die in diesem sogenannten March of Hope losgelaufen sind über die Autobahn.
Ganz genau. Ne, da wurde sozusagen der vorderste Trupp, oder einer der vordersten Trupps wurde in diesen Bus eingeladen, da ja dann die Rolle der Journalisten, hat man glaube ich auch schon erwähnt, so wichtig, dass die eben auch dadurch das Vertrauen nur hatten, die Flüchtlinge dort in diesen Bus einzusteigen, weil Journalisten mitgefahren sind. Und die wurden dann an die österreichische Grenze nach Nickelsdorf gebracht von den Ungarn, ohne aber den Ungarn Bescheid zu sagen. Und da auf
den Österreichern.
Und auf österreichischer Seite war am Anfang halt wirklich ein bisschen Chaos. So, da haben wir uns dann halt nützlich machen können. Das war dann so der erste Moment, wo wir gedacht haben, wow, es war die lange Reise wert, weil dann hast du halt irgendwo Mülltüten dir von der Polizei geborgt und die als Regencapes verteilt und hast halt probiert, Dinge zu organisieren. Ne? Hast gesehen, da ist jemand verletzt, hast ihm gesagt, hier, da hinten gibt's Rotes Kreuz, und konntest du halt dich so ein bisschen nützlich machen, weil da war sonst einfach niemand. Wir waren vielleicht 10 Leute als so Unterstützer von Flüchtlingen, würde ich mal sagen, die aus dem Grund da waren. Der Rest waren Reporter. Insgesamt waren wir vielleicht 40 Leute, die Öffentlichkeit in Anführungsstrichen dargestellt haben. Und dabei waren aber viele Leute, die schon aus Ungarn mitgefahren waren den ganzen Tag über, die mit den Nerven auch völlig fertig waren und dann selber mal Pause brauchten. Und im Vergleich waren wir halt noch sehr frisch. Und haben dann im Endeffekt an dem Morgen, das zog sich dann die ganze Nacht hin, entschieden, ja, macht es jetzt überhaupt noch Sinn? Was machen wir jetzt? Fahren wir jetzt nach Österreich, also nach Wien richtig rein, weil es hieß, da geht es jetzt weiter für die Flüchtlinge. Und haben dann eigentlich für uns beschlossen, wir wollen uns das nochmal angucken. Keleti, das war unser ursprünglicher Grund, loszufahren. Und haben dann die Entscheidung gefällt, wirklich noch durchzufahren bis Budapest am Morgen. Und sind dann irgendwann, ja, am frühen Mittag in Budapest angekommen. Probier mal ein Hotel um 11 Uhr für den gleichen Tag zu kriegen, was du gerne so bis 15 Uhr hättest, ist schwierig. Hat dann so im dritten Anlauf geklappt, dass wir dann wenigstens nochmal 2,5 Stunden, glaube ich, geschlafen haben, das erste Mal, weil war ja klar, du musst dann auch zurück. Ne? Also Schlaf ist etwas, wenn man so eine Aktionsform macht, die jetzt im Moment sehr, sehr viel läuft, ist ja etwas anderes, ob ich aus dem Urlaub jemanden mit zurücknehme. Müssen wir auch noch drüber reden. Wenn ich schön nach Italien fahre und da eben und viel Platz habe.
14 Tage Urlaub.
14 Tage Urlaub und hast eh gut gegessen gerade. Dann kann man auch im Wohnmobil nochmal jemanden mit einpacken. Das ist natürlich so mehr der Standardfall und da gelten dann auch viele Sachen oder da sind dann einige Sachen anders, als sie in der jetzigen Situation sind, wo du diese großen Flüchtlings
Ströme?
Nein. Ja, genau.
Krisen.
Wo du einfach überspitzt gesagt, jetzt ist es halt so, du fährst in eins dieser genannten Länder in Osteuropa, triffst auf eine größere Gruppe Flüchtlinge und die kommen schon von ganz selber auf die Idee, mit dir mitzufahren und dass du sie, da findet man sich ganz schnell, war unsere Erfahrung. Ist natürlich jetzt, wenn du das nächsten Sommer in Italien machen willst, eine ganz andere Sache. Da würdest du dann halt zu einem Bahnhof gucken, mal vorsichtig jemanden ansprechen, auch nicht gleich soll ich dich nach Deutschland bringen, sondern dann fragst halt mal, wie geht's dir, alles gut? Und wenn der sich dann ein bisschen öffnet und man merkt, könnte ein Flüchtling sein, trinken wir mal einen Kaffee zusammen. Also da ist diese Vertrauensbildung noch viel, viel wichtiger, als sie jetzt auch war. Vertrauen war aber auch jetzt schon eine ganz wichtige Geschichte, wie sich an vielen Stellen eigentlich immer wieder gezeigt hat. Wir dürfen nicht vergessen, wir hatten den Transporter in Österreich dieses Jahr. Ich weiß das Datum nicht mehr, mit den 60 Toten, der Kühltransporter. Das ist bei den Flüchtlingen viel präsenter als bei uns. Das wissen die alle. Also es ist jetzt nicht so, dass die da...
Das ist ja gut, dass sie das wissen.
Ja.
Also
ist ein gesundes
das Misstrauen. Sei denen auch bitte präsent, dass da solche Arschlöcher rumrennen. Ja, also das kann ich schon verstehen, aber es ist natürlich für deine Mission etwas, was du wissen musst. Ne? Wahrscheinlich würdest du ja eigentlich erwarten, dass die dir um den Hals fallen und sofort mitwollen und dir ins Auto springen, aber das war wahrscheinlich mitnichten so, ne?
Genau. Also war auch sehr schön. Also wir hatten einmal die Situation in einem anderen Fall.
Dafür brauchtest du dann den Anzug.
Wo wir dann wirklich, da waren wir schon in Deutschland, alles ist gut gelaufen, es wurden gerade ein Haufen Leute rübergebracht, alles super. Und alle bedanken sich sehr, sehr überschwänglich, was dann schon sehr unangenehm war, weil da kam, wurde es dann so hochstilisiert, was wir nicht Tolles getan hatten. Außer der eine, der auch Deutsch konnte, zu uns hinkam. Oh, dank euch, ihr habt uns 3 Tage gespart. Und er hat sowas von recht, wir haben kein Leben gerettet. Hallo, die kommen gerade aus dem Bürgerkrieg, die sind durch die Türkei, die sind wo nicht überall lang gelaufen und wir fahren sie jetzt mit dem Auto durch Österreich nach Deutschland. Das ist wirklich nicht, da musste ich schon doof anstellen, um da noch drauf zu gehen. Es ist einfach, so, was wir da gemacht haben, ist, deswegen mag ich auch Schienenersatzverkehr als Wort. Ne? Die Züge fuhren nicht. So, und sollen die zu Fuß gehen? Nee, dann bringen wir sie halt mit dem Auto. Aber das ist keine lebensrettende Maßnahme, was da andere Gruppen im Moment im Mittelmeer machen mit eigenen Schiffen wie Sea-Watch, da all mein Respekt, das ist nochmal eine ganz andere Nummer, das ist Menschenleben retten. So, was wir da gemacht haben, war bürgerliches Engagement, Schienenersatzverkehr eben. So, dass es mit den deutschen Gesetzen nicht so ganz passt, das ist ein anderes Problem, das müssen wir noch ändern. So, und in Österreich ist es ja zum Beispiel schon in einem Rahmen, den ich durchaus akzeptabler finde. Das ist ja, wegen mir müssen sie es ja nicht gleich ganz legalisieren, aber gut. Ordnungswidrigkeit, was ich zu zahlen habe, kann ich mit kalkulieren. Wunderbar.
Okay, das heißt, ihr seid jetzt in Budapest angekommen, habt ein Hotel gefunden, ein bisschen geschlafen, nachdem ihr die ganze Nacht in Nickelsdorf wart und dann noch durchgefahren seid. Und wie ging es dann weiter?
Ja, dann sollte unser großer Einsatz kommen. Wir gehen zum Kaletti, suchen uns die hilfsbedürftigsten Flüchtlinge überhaupt raus und retten sie.
Die stehen ja auch nach Hilfsbedürftigkeit sortiert.
Die genau, schwarze Zelte. Nein, der erste Eindruck, den wir vom Kaletti hatten, war, das passt überhaupt nicht mehr zu den Bildern, die wir gesehen haben. Man sah noch, was hier die letzten Tage los war. Viele Zelte standen noch. Aber es war viel Platz für verhältnismäßig wenige, vielleicht 200 Flüchtlinge noch. Lachende Kinder, ungarische Kinder spielen mit Flüchtlingskindern Ball, malen mit Kreide We Love Germany auf dem Boden. Man hatte das Gefühl, die können zum ersten Mal sich ausruhen, werden versorgt, bekommen Essen. Wir wussten noch nicht so richtig, wie wir es jetzt machen sollen. Spricht man jetzt irgendjemand an und dachten uns, na gut, wir suchen uns jetzt mal erstmal jemanden von der Hilfsorganisation hier, der die Lage für uns einschätzen kann. die nennen sich immer noch Migration Aid, machen einen hervorragenden Job, außer dass sie zu doll anscheinend durch ihre eigene innere Landespropaganda verwirrt sind. Weil da hieß es dann auf einmal, also erstens, wir dürfen auf gar keinen Fall irgendjemanden in unser Auto laden. Wir sind wahnsinnig, wir landen im Knast und wir sollen das bloß sein lassen. Also die haben uns ganz klar, obwohl wir nur angedeutet hätten, dass wir jetzt jemanden in unser Auto nehmen würden, haben die uns davor A gewarnt. Und B haben die uns den Floh ins Ohr gesetzt, um 24 Uhr würde die Grenze schließen. Um 24 Uhr würde Ungarn, wie jeden Tag die letzten Tage, alle seine Grenzen schließen. Nun waren wir die Nacht vorher in Nickelsdorf, hatten gesehen, das war nicht so. Wobei, stimmt gar nicht. Für die Busse war das nämlich nicht so. Die Autobahn war wirklich gesperrt. Aber wir dachten die ganze Zeit, die war gesperrt, weil eben die Flüchtlinge, so wie sie angeliefert wurden von den Ungarn, ein Stück über die Autobahn zu Fuß gelaufen sind. Und deswegen war die Autobahn gesperrt. Wir waren uns einfach unsicher und haben das im ersten Moment sogar geglaubt, dass also jetzt in der Samstagnacht um 24 Uhr die Grenze geschlossen wird. Inzwischen ist es dann aber so 7-8 Uhr abends, das ist gar nicht mehr so weit weg, wenn du in Budapest bist. Du fährst nochmal locker 1,5-2 Stunden bis Budapest. Also es muss jetzt eine Entscheidung her für den Fall, dass das Gerücht stimmt. Dann willst du einfach vor 24 Uhr über die Grenze. Und hatten vorher jetzt eine andere Reisegruppe kennengelernt, die lustigerweise im genau gleichen Setup wie wir unterwegs waren. Lustigerweise auch Berliner. Berlin war gut vertreten. Wie gesagt, genau das gleiche Setup, zwei Leute, Fahrzeug, wir waren uns alle sympathisch, haben eigentlich dann auch uns zusammengetan, um mit vereinten Kräften geht halt dann doch mehr, haben aber gemeinsam die Entscheidung gefällt, es macht überhaupt gar keinen Sinn, jetzt jemanden vom Kleti-Bahnhof hier mitzunehmen in eine ungewisse Zukunft. Zu dem Zeitpunkt dachten wir noch, jetzt sind ja schon Busse gefahren, es fahren ja vielleicht wieder Busse, die kommen jetzt durch bis Österreich, von da weiter nach Deutschland, wohin auch immer. Alles ist gut, es gab nicht so diesen Drang zum Handeln, außer eben das eigene Ego, weil jetzt will man ja auch mal einen Flüchtling im Auto sitzen gehabt haben, wozu hat man sich dann sonst so ein schickes Auto gemietet, hätten wir auch Zug fahren können. Haben uns dann aber eben entschlossen, es doch nicht zu machen, weil wir parallel auch die Meldung, das hat das uns nochmal bestärkt bekommen haben, es würde sich in einem grenznahen Ort würden sich so 200-300 Flüchtlinge an einem Bahnhof befinden und von dort gerade wieder zu Fuß auf den Weg machen und es würden sich auch noch andere Flüchtlinge zu Fuß unterwegs befinden. Und das hat uns dann dazu verleitet zu sagen, okay, wir fahren jetzt erstmal wieder Richtung Grenze und suchen eben diese Grüppchen und gucken, ob wir da supporten können. Da kam dann was ganz Wichtiges ins Spiel. Bis zu dem Zeitpunkt haben wir so die Kommunikation, Twitter, bei Facebook. Facebook ist ganz wichtig. So doll man Facebook auch kritisieren mag, muss man immer wieder feststellen, dass da einfach viel, viel stattfindet, man viel darüber mitkriegt an guten, wertvollen Infos. Aber eben sowohl Twitter als auch Facebook auch viel Gerüchte und Quatsch. Also diese Grenzschließung kam jetzt auch über Twitter immer mehr rein, was uns noch mehr verunsicherte natürlich. Zudem waren dem Orten, die uns auf Twitter genannt wurden, als brandaktuell war definitiv tote Hose und so wie es da aussah, war da auch seit einer halben, dreiviertel Stunde schon tote Hose, mindestens, wenn hier denn überhaupt jemals Flüchtlinge waren. Das heißt, wir sind falsche Informationen aufgesessen, waren dann eigentlich relativ frustriert, jetzt ist es so 11 Uhr, Samstagnacht und es ist vollkommen klar, wir müssen demnächst die Rückfahrt antreten, sonst wird das alles nichts mehr mit Sonntagabend zurück sein. Und dann hat sich ein Segen aufgetan, dass eine sehr, sehr liebe Freundin, Ehefrau von mir, nach Hause kam und sich an den Computer gesetzt hat und einfach wie wild sich mit Leuten connected hat. Leute, die auch offensichtlich im Feld waren, angeschrieben hat, wo seid ihr, was macht ihr? Das, was du aus dem Auto raus gar nicht mehr schaffst. Ne? Du hast zu viel mit, wo fahren wir lang, links, rechts und solchen Dingen zu tun. Und diese Metakommunikation und Metainformationsbeschaffung, das schaffst du selber gar nicht. Und das wurde uns in dem Moment abgenommen und es hieß dann, nee, fahrt mal nicht so, wie ihr jetzt fahren wollt, Autobahn und so zurück, sondern fahrt mal genau diese Landstraße weiter, ich glaube, da ist was. Und 20 Minuten später, Polizeisperre, Menschen auf der Straße und ein Polizist, der uns freundlich bittet anzuhalten erst und als wir dann fragten, was denn hier ist, sagte er dann nur, bitte langsam fahren, hier sind Flüchtlinge auf der Straße. Vor uns 20, 30 Autos. Wusste es nicht, was los ist. Alle haben geschlossene Türen. Siehst nur die Rücklichter, ne? War dunkel. Und das war dann die Situation, die wir vorhin schon kurz hatten, wo wir dann fragten, ja, was passiert denn jetzt, wenn wir die einsteigen lassen? das zwei, dreimal gefragt und dann geht zwei, drei Autos vor uns eine Tür auf. Die Flüchtlinge haben sofort gerafft und in dem Moment gingen auch alle Türen eigentlich auf. Das war so ein typisches, einer fängt an und bei allen 20, 30 Autos gehen jetzt die Türen auf. Die Flüchtlinge raffen sofort, stürmen in unsere Autos, packen ihr Gepäck in den Kofferraum und die Karawane zog los bis zur Grenze. Das waren so,
also seid ihr da Konvoi gefahren?
Ja, so richtig Konvoi, unter den Augen der ungarischen Polizei. Es waren so insgesamt vielleicht über die gesamte Strecke verteilt 10 Polizisten und an der Grenze dann halt richtig viel ungarische Polizei. Und wirklich unter deren Augen haben wir die eingeladen von so einem Ort in Grenznähe, wo der Zug eben hält. Und über die Landstraße irgendwas zwischen 3 und 5 Kilometer bis zur Grenze vorgefahren. Dann hast du da ausgeladen, bist wieder zurückgefahren. Hast die nächsten, beim ersten Mal hast du noch, da warst du noch euphorisch und selber überrascht, ne? Also Türen gehen auf, irgendwelche Flüchtlinge mitgenommen, hast gar nicht nachgedacht, sondern die Erstbesten mitgenommen. In unserem Fall 3 junge Männer, wo beim Fahren uns irgendwann schon auffiel, guck mal, da läuft eine Oma, guck mal, da läuft eine Opa, kleine Kinder. Beim nächsten, beim Rückfahren bist du dann halt schon so, ja, Jungs, ihr könnt selber gehen, wir wollen die mitnehmen, denen es jetzt mehr bringt einfach. Ne? Mhm. Zum Schluss auch da wieder kein Leben retten, Leben ein bisschen angenehmer machen und auch, und das kann man gar nicht unterschätzen, zumindest gefühlt, was dann auch ihre Reaktion angeht, das Gefühl, dass sie jemanden haben, der ihnen gerade helfen möchte, das ist für die auch ganz wichtig. Also sich willkommen fühlen und zu merken, auch wenn die Politik ihnen gerade auf die Mütze gibt und mit diesen Käfigen und was da alles lief, dass eben in der Zivilbevölkerung und jetzt aus allen Ländern, diese 30 Autos, das waren so sämtliche europäische Länder, die mir einfallen, da waren schwedische und finnische Kennzeichen bei. Echt? Weißt du, also, ja, also ich habe keine Ahnung, was die da gemacht haben, ob das jetzt alles Leute wie wir waren, die spontan losgefahren sind oder Leute, die vielleicht auch im Urlaub in einem Nachbarland waren und gesagt haben, ja komm, da fahren wir hin. Aber es war wirklich so völlig unorganisiert, also nur die Autos in sich jeweils organisiert und eine bunte, wilde Truppe, die sich die ganze Zeit nur doof angegrinst hat. Also wir haben jetzt auch mit niemandem da groß kennengelernt oder geredet, aber immer wenn du halt ausgestiegen bist, dann haben alle sich angegrinst, gefreut, dass das gerade so gut klappt. Und
da seid ihr jetzt aber nur irgendwie immer wieder hin und her gefahren.
Ganz genau. Wirklich und nur auf ungarischer Seite. Und wurde dann aber klar, jetzt lernen wir, jetzt reden wir zum ersten Mal mit Flüchtlingen wirklich, lernen die näher kennen. Und dann hat das befreundete Auto oder das Auto, was wir dort kennengelernt haben, eine Familie aus dem Iran kennengelernt, die mit Kindern, Mann, Frau, die eine konkrete Adresse in Deutschland hatten, wo sie gerne hin wollten. Und das war so, mal überspitzt gesagt, der Sechser im Lotto. Das war ja super. Die haben Kontakte, die wissen, was sie wollen. Wir haben genau 2 Autos, wir kriegen genau diese komplette Familie in unser Auto und können die an den Ort fahren, wo sie hinwollen. Und das hilft wirklich. Womit wir nicht gerechnet haben, war, dass sich die Situation eben in 24 Stunden völlig geändert hat. Wir haben vom Vortag, wir waren ja an dem gleichen Grenzort jetzt wieder, nur diesmal auf der Landstraßenseite und nicht auf der Autobahnseite. Und vom Vortag dachten wir ja noch, wir wussten ja, wie die Ösis organisiert sind. Ja, die paar Bullen, 2 Busse, die stehen da jetzt eh gleich ewig rum, geht da rüber, dann steht ihr da alle rum und dann kommen wir legal über die Autobahn, über die Grenze, sammeln euch auf der Seite ein und fahren dann weiter. War nicht so. Auf österreichischer Seite haben die innerhalb von 24 Stunden sich super geil organisiert, hatten da Zelte stehen, hatten da Hallen stehen, haben die Flüchtlinge medizinisch betreut. Die Betreuung brauchten, haben Lebensmittel, war alles am Start. Gleichzeitig standen da 15 Busse, um wirklich in großen Mengen und von Polizei auch abgeschirmt. Wir kamen gar nicht mehr ran an die Flüchtlinge. Wurden die dann auf ein Festivalgelände, was dort in der Nähe im Grenzgebiet ist, gefahren, wo sie dann die Nacht bleiben können und von da eben dann weitergebracht werden. Und das hat aber dann unsere schönen Pläne kaputt gemacht, was und auch zu Unmut dahingehend geführt. Und da wären wir wieder an dem Punkt, wie wichtig es ist, dass man nicht alleine unterwegs ist. Weil jetzt hat jemand von uns, dieser iranischen Familie, versprochen, wir bringen euch nach Deutschland. Und ich sage bewusst das Wort Versprechen. Das ist ganz beschissen. Sowas sollte man in solchen Situationen wirklich nie tun, auch wenn es nur ein Wörtchen ist. Ne? Immer sagen, ich probiere, wir würden gern und wir werden probieren, es so zu machen, aber etwas zu versprechen, das bindet dich halt ganz doll. Und hat dazu geführt, dass die Person, die dieses Versprechen gegeben hat, dann ernsthaft überlegt, ob wir jetzt in dieses Lager einbrechen sollen und man war so in einem Adrenalinrausch, dass es ernsthaft, also so, ich behaupte mal, eine Minute ernsthaft vielleicht überlegt wurde, in Österreich in ein von Polizei geschütztes Lager einzubrechen oder sich was auszudenken, wie man diese eine Familie da rausholt, um die jetzt hinzubringen, weil man hat es denen gerade versprochen. Und das hat viel Kraft, auch wenn so lustig das jetzt klingt, aber es hat echt Kraft gekostet zu sagen, nee, macht keinen Sinn. So, die sind gerade medizinisch versorgt, es ist ätzend, wir haben noch probiert, sie telefonisch zu erreichen, haben sie auch nicht telefonisch erreicht, viel später dann, hat uns auch niemand übel genommen, viel später dann, aber in dem Moment war es so richtig, das hat echt Kraft gekostet zu sagen, nee, das war's jetzt, es hat nicht geklappt und wir fahren jetzt einfach nach Hause und haben das, den Schritt haben wir dann aber zum Glück geschafft, haben gesagt, okay, wir haben ja das andere Auto gerade erst kennengelernt, wir fahren jetzt da vorne noch zusammen zu der Tankstelle, wo wir eigentlich starten wollten, bevor wir das Lager gesucht haben und trinken Kaffee, dann trennen wir uns, beide Autos fahren nach Hause, frustriert alle, eher schweigend dahin gefahren, kommen da an, steht da eine Gruppe von 8 Leuten, war nicht ganz klar, ob das jetzt Ungarn oder Syrer sind. Dann habe ich sie halt angesprochen. Mein Syrisch ist nicht so gut, mein Arabisch ist nicht so gut. Ich habe dann halt Refugee, deren Englisch war auch nicht gut. Aber das haben sie noch verstanden, die haben dann genickt. Und dann war irgendwie klar, we have a situation here. So, also da sind gerade 8 Leute, die ganz bewusst nicht wie die anderen über die Grenze gegangen sind, sondern sich zu Fuß zu dieser Tankstelle auf schon österreichischem Gebiet durchgeschlagen haben, nicht mehr im Niemandsland waren. Und wir haben leere Autos und dann passte das auf einmal ganz gut. Am Anfang dachten wir noch, das ist eine Familie, stellte sich dann im Laufe der Zeit aber raus, das sind Leute, die zwar zusammen geflüchtet sind, aber die sich eigentlich auch gar nicht alle untereinander kennen. Und dann hat sich das so ausgetan, dass das eine Familie war, die nach Mittelwestdeutschland wollte, Frankfurter Raum irgendwo. Und dann blieben da eine Frau mit ihren 2 Begleitern, wie wir damals noch dachten. Wir dachten, die gehören zusammen, übrig. Und die wollten gerne in den Norden Deutschlands. Und dann war klar, jo, machen wir. Dann haben das über einen anderen Syrer, der Englisch zum Glück konnte, kommuniziert gekriegt. Waren froher Dinge. Und wollten gerade losfahren, da kriege ich ein Handy in die Hand gedrückt mit Facebook, was klingelte. Habe ich auch noch nicht erlebt. Ich habe zwar einen Computer Hintergrund, aber mir hat irgendwie wurde vergessen, mir zu sagen, dass ich mit Facebook telefonieren kann. Ich habe dann zum ersten Mal in meinem Leben mit Facebook telefoniert, war aber auch so ein bisschen perplex, weil ich ja nicht, ich kriege ein Telefon in die Hand gedrückt von einem Flüchtling mit einem Facebook-Account. Und da redet jemand ganz schlechtes Englisch mit mir und ich wusste überhaupt nicht, was der wollte und hab dann halt
wir reden nicht mit Facebook.
Genau, und der wollte wissen, wer ich bin und ich wollte ihm jetzt auch nicht am Telefon erzählen, wer ich bin. So, und da war natürlich schon klar, okay, da scheint jemand zu sein, der da Kontakt hat und das scheint ihm gerade wichtig zu sein. Also hat man da schon jetzt ernsthaft reagiert und gesagt, ja, hier, wir wollen helfen, wir fahren jetzt nach Deutschland. So, Viertelstunde später, ich bin inzwischen gefahren, dadurch konnte ich nicht mehr ans Telefon gehen, sondern mein Beifahrer hat dann das Telefonieren dankenswerterweise übernommen. Hatten wir die wieder am Apparat, jetzt jemand anders, gleiche Nummer, ein bisschen besseres Deutsch. In der dritten Iteration hatten wir dann jemanden, der wirklich mal Deutsch sprechen konnte, eine Frau. Stellt sich raus, wir haben die junge Dame, die bei uns im Auto ist, knapp über 20, ist die Nichte von einer Person aus Norddeutschland, wo wir jetzt hinfahren wollen. Und erstmal haben die uns ganz gehörig auf den Zahn gefühlt. So, wer seid ihr? Was macht ihr? Warum macht ihr das? Wie viel Geld wollt ihr dafür? Als wir gesagt haben, wir wollen kein Geld, wir machen das einfach so, wurde uns nicht geglaubt, offensichtlich. Also wurde dann noch 2-3 Mal nachgehakt. Und kannst ja auch nichts machen in der Situation. Was willst du machen? Bist am Telefon. So mehr als dein Wort. Und ja, wir machen das, kannst du nicht geben. Haben dann immer deutlich probiert gemacht, ja, hier, und sie können auch uns auf der Nummer anrufen und so probiert, ein bisschen Vertrauen zu schaffen. Die Leute im Auto hatten Vertrauen zu uns, würde ich mal behaupten, sonst wären sie wahrscheinlich gar nicht erst eingestiegen. Aber so jetzt auf dieser Familienseite hier in Deutschland dann auch das Vertrauen zu schaffen, dass wir eben nicht die Schlepper, die Vergewaltiger, was auch immer man sich nicht alles Böses ausmalen kann, sind, das musste man dann erstmal klar machen, war dann auch ganz knallhart die Frage, es ist jetzt irgendwas so 1-2 Uhr morgens in Österreich, wann wir denn ankommen. Und dann dann guckst du halt auf dein Navi. Dein Navi sagt 13 Uhr. Und dann sagst du halt 13 Uhr. 13.01 Uhr klingelt unser Telefon, wo bleiben wir denn bitte? die haben sich da sehr viel Sorgen gemacht, dass
das sehr verständlich ist.
Was leider vollkommen verständlich ist. Ne, ist wie bei Kindern. Natürlich möchte ich mein Kind, das einfach durch Berlin rennen kann, wie es will und ich mir keinen Kopf machen muss. Aber leider bei so vielen Idioten, die rumlaufen, muss man sich einen Kopf machen an ein paar Stellen. Zumindest einmal nachdenken. Ja, und so war es da auch. Und wie ich vorhin schon andeutete, gewisse Fragen stellen sich nicht mehr. Es gab vorher einen Plan, wie wir das mit der Grenze machen. Wollen wir die österreichisch-deutsche Grenze überqueren oder ähnliches oder nicht? Du hast die im Auto, das fühlt sich so ein bisschen an. Ich habe zwar selbst keine Kinder, aber so stelle ich mir das eigentlich mit Kindern ein bisschen vor, wie Schutzbefohlene. So, du hast jetzt gerade die Verantwortung für die übernommen, weil die sind zu dir ins Auto gestiegen. Und ich werde einen Teufel tun und irgendeine Aktion bringen, gerade nachdem das an der Grenze schiefgegangen ist mit ihr geht mal zu Fuß rüber und ab da transportieren wir euch weiter. Und ich habe jetzt mit dieser Familie in Deutschland geredet. Wie soll ich denen denn bitte erklären, dass ich da jemanden zu Fuß über die Grenze gejagt habe und dabei wurde er verhaftet? Also es war einfach klar, wir lassen euch jetzt hier nicht mehr raus, im positiven Sinne. Und wir ziehen jetzt durch und sind dann... wie wir vorher recherchiert hatten, war auch klar, wir fahren über Österreich-Deutschland nur zurück. Man will nicht über die Tschechei mit Flüchtlingen. Hm. Also kann man auch, wenn man gut vorbereitet ist und gewisse andere Maßnahmen wahrscheinlich trifft und sich sicher genug fühlt. Wir haben uns da viel zu unsicher gefühlt anhand der Geschichten, die wir gehört haben, dass Flüchtlinge dort einfach nicht willkommen sind, Grenzkontrollen und so weiter. Und für uns war dann klar, okay, wir fahren den Umweg und fahren jetzt komplett durch Österreich durch oder halb durch Österreich durch und über Passau dann nach Deutschland rein, war auch völlig unproblematisch, gab keinerlei Kontrollen, gar nichts.
Also einfach gefahren?
Einfach rübergerollt,
einfach Autobahn. Gib ihm, wie viel, bei welchem Schlafquotienten wart ihr da jetzt inzwischen? Das war jetzt Sonntag früh morgens. Ihr hättet wahrscheinlich jetzt seit Freitagabend irgendwie 2 Stunden geschlafen, oder?
Etwa. Das ist das Schlimmste. Das war bei beiden Fahrten leider so. Wir haben es beide Male probiert, oder beim zweiten Mal noch doller probiert zu optimieren und mehr Schlaf zu kriegen, weil das eine ist, dass man Leute braucht, die das physisch überhaupt können. Das kann jetzt auch nicht jeder. Ich habe da irgendwie von meiner Statur her Glück, dass mein Körper, der hat das auch so ein bisschen gewohnt, mal eine Nacht nicht schlafen zu gehen. Aber das ist ein Riesenproblem. Und irgendwann ist man auch nur noch in einem Film aus Mittellinie, Seitenlinie und dazwischen wie so ein Computerspiel und ich probiere dazwischen zu bleiben. Da darf aber auch nicht eine Situation kommen, die mich jetzt wirklich ernsthaft als Fahrer fordert, weil ich, auch wenn ich mich für einen halbwegs anständigen Fahrer halte, das war schon grenzwertig zum Schluss, was wir da getan haben.
So. Das will ich aber wohl auch sagen.
Also und das kann es auch nicht sein, ne? Also da Fluchthelfer spielen, wie ich schon sage, dann die wären auch so angekommen und im Zweifelsfall, weil wir nicht geschlafen haben, baue ich jetzt noch einen schweren Unfall und im schlimmsten Fall geht jemand über den Jordan oder Schlimmeres passiert. Da muss man dann eben sich selber gut kennen. Ich habe dann auch genau an der Stelle das erste Mal irgendwann gesagt, okay, jetzt ist gerade bei mir Schluss, ich fange an, ich merke, mir gehen die Augen zu, ich muss jetzt 1,5 Stunden dösen. Und du fährst und dann haben wir kurz getauscht. Ich habe da zwar gefühlt nicht geschlafen.
Weil du Angst hast, dass der Kumpel, der jetzt gerade steuert, dass der einschläft.
Ja. Genau, aber gleichzeitig hat es die Akkus dann doch so aufgeladen, dass es einfach gut funktioniert
einfach
hat.
Einfach mal, wenn man mal woanders hingucken kann.
Ganz genau, Fuß entspannen. Ich habe Fußschmerzen gehabt, glaubt ihr nicht. Also ihr wollt eigentlich auch ein Auto mit Tempomat, das hatten wir nicht, weil die haben ja ein Tempolimit in Österreich komplett. Das heißt, du kannst auch nicht, du willst Kante fahren bei 130 Tempolimit, ne? Du willst jetzt nicht hier noch langsamer fahren, das ist eh schon viel zu langsam. Und du hast also permanent das Gaspedal auf so einer unmöglichen Position, die unangenehm ist. Und 2 Tage später hat mir der Fuß Hölle wehgetan und bin ich auch nicht der Einzige, der das erzählt hat.
Ich wusste gar nicht, dass sie noch Autos herstellen ohne Tempomat, aber ich habe von Autos auch keine Ahnung. So, und dann wart ihr irgendwann oben in Norddeutschland.
Nee, erstmal seid ihr nach Passau rein.
Und da war Grenze, aber da war gar nichts. Das war völlig unspektakulär. Also das Spektakulärste war dann eigentlich, dass ich mich umdrehte und schreien wollte, yay, Deutschland, und sah, die schlafen alle. Komm, lass sie schlafen. Ne? Was soll ich sie jetzt wecken? Das erfahren sie früh genug. Und dann war es wirklich so, dass wir ihnen irgendwo, ich weiß gar nicht, wie tief wir da schon in Deutschland, als sie dann aufwachten im Endeffekt, dann haben wir ihnen gesagt, jo, sind jetzt in Deutschland, aber ey, es ist auch noch ein Riesenstück, ne, wenn man da hoch bis Kiel, Lübeck die Richtung will, dann hat man dann noch eine ordentliche Fahrt vor sich. Und wir haben es dann gewagt, da waren wir uns relativ selbstsicher im Vergleich zum zweiten Mal, dass wir wirklich auch an der Raste gefahren sind. War unser Plan, wir laden die jetzt fett zum Essen ein. Also weißt du, dieses Flüchtlingsbild, oder ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch dieses Flüchtlingsbild von dem Menschen, der geflüchtet ist, dem ich helfen muss, so, der nichts hat. Und dann wollten wir sie eben an der ersten Raste, ihnen ein Frühstück, ihnen was Gutes tun, haben uns nicht für sie bezahlen lassen. So, also war völlig klar und mit schlimmer Hände, Füße, wir konnten ja nicht kommunizieren wirklich, die sprachen kein gutes Englisch, also wurde mit Händen und Füßen kommuniziert, aber wir wurden in der Tankstelle deswegen auffällig, weil diese Gruppe sich anfing drüber zu streiten, wer den Kaffee zahlen darf und sie uns partout, was sie dann auch nicht willst, ne? Dann war das so, nee, so ganz schnell, so, dann zahlt ihr halt den Kaffee, so. Dann lässt du dich da auch drauf ein und noch ein bisschen später haben wir nochmal eine Raste gemacht, haben nochmal Dollar kommuniziert, stellt sich raus, unser einer Mitfahrer ist gerade mal 2 Jahre jünger als ich, 35, hat 2 Kinder, ist Frischwasseringenieur, hat da ein Smartphone mit Twitter, Facebook, das hat bei uns beiden so richtig einen Moment gegeben, wo wir dachten, fuck, das könnte ich sein. Es war eben nicht mehr so dieses... Die Flüchtlinge aus Afrika, die nichts haben und da weg müssen, wo man sich überhaupt nicht, oder ich mich nur nicht bedingt aufgrund meiner Geschichte hier in Deutschland nicht identifizieren kann. Ich habe hier nie hungern müssen und ähnliches. Mhm. Das ist dann erstmal sehr weit weg von mir. Und dadurch, dass sie eben sowohl vom Klamottenstil, die Frau hat kein Kopftuch in unserem Fall getragen, sondern die so eher einen Stil, wie wir ihn auch tragen würden. Die hätten aus Neukölln sein können, hättest den Unterschied halt nicht gesehen. Mhm. So, und dann noch so Parallelen im Lebensweg im Sinne von, ich als Informatiker fühle mich als Ingenieur, er ist Ingenieur. Das hat definitiv bei uns gesessen und auch das Bild dann nochmal geändert. Ja. So, und eben kann ich auch nur betonen, es ist, lernt die kennen, redet mit denen. Die eigenen Rassismen zu entdecken ist eigentlich viel spannender, als sie immer nur bei anderen zu suchen. So.
Ja, also Raststätten sind eigentlich keine gute Idee, oder? Eigentlich sind Raststätten auf Autobahnen doch so die mit best überwachtesten Orte, die es so gibt. Und da lungern Polizisten rum und ich weiß nicht, also ich wurde auf Raststätten schon oft kontrolliert, als Tramper, als irgendwie Bayern. Die schlimmste Raststätte, vor der möchte ich jetzt nochmal warnen, ist die Raststätte bei kurz vor Hof. Wie heißt die noch? Wenn du von Thüringen nach Hof und dann gibt's diese, da gibt's so eine Brücke über die Autobahn, sonst wie Wald. Ich kenne mindestens 10 Leute, die da rausgezogen wurden schon.
Aber es gibt ja bestimmte Regionen, da möchte man sowieso nicht anhalten, ne?
Klar, aber
bis Göttingen halt.
Hast du jetzt gesagt.
Vollkommen richtig. Also im Nachhinein, vielleicht hat es aber auch dazu beigetragen, dass wir uns so sicher gefühlt haben und das ausgestrahlt haben und mehr wie ein Freundeskreis in dem Moment rüberkam. Und es war der Beginn dieser Aktion. Also da sind jetzt auch noch nicht zwingend alle Mitreisenden um dich herum auf die Idee gekommen, wenn sie so eine Gruppe sehen, dass das Fluchthilfe oder ein Schienenersatzverkehr sein könnte. Und wir dann auch überhaupt nicht so aufgetreten, wir sind sehr selbstsicher aufgetreten, das war bei unserer zweiten Fahrt mit Grund überhaupt nicht mehr so.
Nochmal eine kurze Frage, wenn ihr jetzt irgendwo in Deutschland, sagen wir mal ein paar 200 Kilometer nach der Grenze angehalten worden wärt, was ist dann das Problem? Also dann wären doch eure Mitfahrer ausgestiegen, hätten gesagt, schönen guten Tag, einmal Asyl bitte und fahren Sie mich irgendwie irgendwo hin, wo es mir gut geht. Klar, für die wäre natürlich, die hatten andere Ziele, aber gab es jetzt noch ein ernsthaftes rechtliches Risiko für euch, nachdem ihr jetzt mal 100 Kilometer ins Landesinnere vorgefahren wart?
Guter Punkt, den du ansprichst. Ne? Du gehst gerade auf Nummer sicher mit deinen 100 Kilometern. Ich glaube, es sind 50 Kilometer, wo diese
Schleierfahndung.
Genau. Ne, da dürfen die einfach, da gelten nochmal andere Gesetze, da finden Kontrollen im Land statt. Und ich meine mich zu entsinnen, das ist irgendwas 50 bis 100 Kilometer. Von daher
50, hast du da, glaube ich, war mal 30.
Das haben ich glaube auch, es sind 50. Aber wir haben, ne, das ist sozusagen, warum
Ich glaube, Schleierfarben heißt, man darf ohne konkreten Verdacht, also normalerweise, wenn die irgendwo anders, müssen sie einen Verdacht vorbringen, um dich zu kontrollieren. Und in diesem Grenzgürtel, diese Schleierfahndungs, den kannst du einfach so hingehen und sagen, so, Pässe bitte.
Genau. Vor allem dürfen und da auch an Teilen der Grenzen die Polizisten aus dem einen Land in das andere. Das ist für die deutschen Holland-Touristen immer eine Herausforderung, die das nicht
wissen. Genau. Na, also ist einfach dann in den Feinheiten nochmal unterschiedlich. Zum Schluss ist es dann, wie bei den Holland-Touristen, ist es eigentlich genau das Gleiche.
Je weiter du von der Grenze weg bist, desto besser, unwahrscheinlich.
Wenn sie dich aber in 200 Kilometer Entfernung anhalten und du ihnen den kleinsten Anhalt lieferst, weil du sagst, du hast schon mal in deinem Leben gekifft und nicht eiskalt sagst, nee, noch nie in meinem Leben. Also ne, sie brauchen ja nur den Mini-Anhaltspunkt, warum sie dich den jetzt Verdacht hops halt. Nehmen, den Verdacht, genau. Dann bist du fertig. In dem Moment, wo die uns anhalten, bei uns reingucken, haben die genug Verdacht. Ne? Da gibt es gar nichts mehr. Also wir wissen, wie rassistisch es in der Bahn zugeht. Ja, und ne, wie heißt da gibt es dieses
Racial Profiling.
Genau, ne? Das wäre es gewesen, in dem Moment, wo du angehalten wirst, die fragen dich nach dem Perso. Was dann strafrechtlich passiert wäre, kann ich dir nicht in letzter Konsequenz beantworten. Der Deal war natürlich, die Tremperschilder haben wir erwähnt und die Situation hat sich permanent für uns geändert. Ne? Natürlich in dem Moment, wo wir an Passau vorbei waren, haben wir im Auto probiert, ihnen klarzumachen, okay, wir haben euch in Passau aufgesammelt. Und wir befördern euch gerade nur innerhalb von Deutschland.
Ja.
So, ob das dann zum Schluss klappt, ernsthaft vom, kann ich überhaupt gar keine Aussagen ernsthaft zu machen.
Mit irgendwie, wenn die dann, ja klar,
okay. Von Cardi. Ne? Und dann lass die mal anfangen.
Dann sind die erstmal angetrennt. Dann klingelt denen erstmal das Facebook-Handy wieder. Da ist jemand dran, der Deutsch spricht und sagt, ja, die sind doch vor ein paar Stunden da und da losgefahren. Ja, ja, genau, klar.
Ne? Also, das Risiko will man nicht eingehen, das ist ganz klar. A, will man es nicht und B, ich kann es auch echt nicht überblicken. Wirklich nicht. Bei uns hat die ganze Zeit mitgeschwungen und das war auch wichtig, das haben wir ganz zu Anfang der Fahrt schon besprochen, wie weit wir gehen eben. Dazu gehörte das, dass wir von Anfang an gesagt haben, diese Grenze würden wir auch überschreiten. Wir hatten beide, also wir haben einmal geguckt, wie lange können sie uns in Ungarn höchstens festhalten. Da hatten wir beide Respekt vor. Es waren so, sie dürfen dich halt 5 Tage ohne Grund festhalten. Und da war klar, ich will nicht in Ungarn, ohne die Situation zu kennen, so richtig böse einfahren. Ne? Dann nachher droht da eine Haftstrafe von 4 Jahren für irgendwas, wovon ich gar nicht wusste, dass es illegal ist. Da macht man sich vorher einmal schlau. War nicht so. 5 Tage einfahren, dann bist du wieder raus. Damit haben beide schon mal Erfahrung mit sowas gemacht, dass man mal kurz eingefahren wird und dann wieder, das ist ja kein Knast, das ist ja nur mal kurz weggehaftet werden und dann geht man halt wieder. Österreich noch viel entspannter, haben wir schon angesprochen. In Österreich Ordnungswidrigkeit, wenn es jetzt nicht bandenmäßig organisierte Schlepperei gegen Geld ist, bis 5.000 Euro, kann ich auch mitleben. Deutschland ist der heikle Punkt, weil in Deutschland darfst du eigentlich nur, wenn du nicht, also der Gesetzesparagraf, ohne jetzt in dem Wortlaut wiedergeben zu wollen, sagt im Endeffekt aus, wenn du eine Person über die Grenze bringst, dann ist das so minderschwere Schlepperei. Also eine Person und das unorganisiert und das ohne Geld zu nehmen. Gut, Geld konnten wir ausschließen. Sind wir unorganisiert, wenn in Deutschland in einem Backoffice jemand sitzt und uns die Routenplanung macht und andere Dinge? Da waren schon nicht klar, wie doll organisiert sind wir jetzt schon. Und wir hatten auch mehr als 2 an Bord. Und jetzt reden wir auf einmal laut Gesetzestext von 5 bis 10 Jahren. So, und das ist nicht wirklich lustig. Auf der anderen Seite war bei uns beiden, und weil wir es eben auch nicht als Fluchthilfe zu keiner Zeit empfunden haben, sondern als humanitäre Hilfe, die in der EU-Regelung auch explizit ausgenommen ist. Also auf EU-Ebene wird explizit gesagt, sie trennen zwischen Fluchthilfe und humanitärer, also zwischen Schlepperei und humanitärer Hilfe. Was wir gemacht haben, ist humanitäre Hilfe. Unser Konsens war, wenn sie uns dafür jetzt ans Bein pinkeln wollen, dann führen wir mit Handkuss diesen Gerichtsprozess. So. Und soweit ich weiß, gibt es dazu noch keinen Gerichtsprozess. Ich muss gestehen, ich bin froh, dass ich ihn nicht führen muss, dass es glatt lief. Ich weiß von genug Leuten leider aus Medien und anderen Quellen, die es jetzt erwischt hat.
In Bayern sitzen richtig viele.
In Bayern sitzen angeblich 700 bis 800 Leute gerade ein, wegen Schlepperei. Hauptsächlich muss man dazu sagen, Rumänen Ungarn, also speziell haben sie es auf die Nicht-Deutschen, Nicht-Österreicher abgesehen, weil die einfach auch keine gute Lobby haben, weil von deutscher bürgerlicher Seite auch oft gesagt wird, ja, das sind auch wirklich Schlepper. Aber wenn jemand in einem ordentlichen, also wenn ein Taxi vom Ungarn Hauptbahnhof, also ne, Budapest Hauptbahnhof nach Wien fährt für 300 Euro, dann ist das wahrscheinlich sogar angemessen. Ne? Und die Flüchtlinge, da sind nun mal, wir sagen zwar immer Flüchtlinge, aber das ist eine Mittelklasse aus Syrien, die geflüchtet ist, wie ich sagte, Ingenieure, ITler, Deutsche, alles Mögliche. Da sind auch Leute bei, die haben Geld, die dürfen sich halt kennen, die würden sich natürlich ein Flugticket kaufen. Das ist so das Naheliegendste, auch für die. Ich kaufe mir ein Flugticket, fliege dahin, wo ich mich in Sicherheit bringen kann und alles ist gut. Ja, die dürfen halt nicht. Das verhindern unsere Regierung. Dass und
zwingen
sie,
die Leute auf gefährliche Wege.
Ganz genau. Ne, weder auf dem Landweg, noch können sie in ihren Ländern auch eine Lösung, um wenn sie in ihren Ländern um Asyl apply, beantragen könnten, dann weißt du, würden sich weniger auf den Weg machen, wenn du schon vorher weißt, ob es klappt oder nicht. Und wenn es klappt, kannst du dich vor allen Dingen legal auf den Weg machen. Das ist natürlich so die Metadiskussion jetzt noch.
Vielleicht machen wir die noch nicht, ja. Sondern ihr seid, das heißt Passau, und es fahrt jetzt Richtung Norddeutschland.
Zweimal Rast, zweimal ein bisschen Sorge, aber eigentlich auch nicht, weil sonst hätte das nicht gemacht.
Genau. Also da waren wir, sobald wir in Deutschland waren, waren wir sehr, sehr optimistisch. Da waren wir völlig entspannt.
So. Und dann seid ihr um 13 Uhr nicht angekommen und dann kamen die ersten Beschwerdeanrufe.
Ja, zwischendurch kam schon immer mal, also ein oder zwei kamen noch, wie es dann aussieht. So. Und genau, um 13:01 kam der Beschwerdeanruf, da waren es aber wirklich zum Glück nur noch 500 Meter. Und da stand dann eine riesige Familie, so mit die Familie selber, deren Nichte wir im Auto hatten, plus Freunde offensichtlich. Und dann war großes Hello. Also später hat sich rausgestellt, dass der Ehemann der Frau, die noch nicht verheiratet, der zukünftige Ehemann, sogar aus Schweden dort anwesend war. Der ist extra aus Schweden nach Deutschland gereist, weil die sich besprechen wollten, wie sie ihre Nichte, zukünftige Frau, irgendwie schaffen, herzuholen. Die wollte nämlich auch nach Schweden weiter. Da sind wir jetzt ja auch so ein bisschen Punkt, ja, was macht man denn, wenn man dann angekommen ist? Hatten wir uns vorher auch schon gestellt, die Frage, waren dann eigentlich sehr leichter zu wissen, da ist jemand in Deutschland, wo wir hin können. Stellte sich dann aber raus, das galt eigentlich nur für die eine Person, die wir dabei hatten, nämlich die Nichte. Die auch einen Plan hatte, die sozusagen dann in Deutschland muslimisch geheiratet hat. Das machst du von heute auf morgen nach muslimischem Recht. Und die dann weiter nach Schweden gereist ist und inzwischen mit ihrem Ehemann glücklich in Schweden ist und dort legal Asyl beantragt hat, auch wahrscheinlich bekommen wird, weil ihr Ehemann, der auch Syrer ist, aber der hat einen legalen Aufenthaltsstatus dort und kann Familie schon nachholen. Nur weil du Familie nachholen kannst, heißt das noch lange nicht, dass du fliegen darfst oder ähnliches. Also sie ist dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen halt trotzdem zu Fuß los. Die anderen beiden, die wir im Auto hatten, das waren Freunde von ihr, aber eben jetzt nicht Verwandtschaft oder so eng, dass man sozusagen aneinander gekettet war und sie jetzt auch mit nach Schweden wollten, sondern die wollten gerne in Deutschland bleiben. Und dankenswerterweise hat sich herausgestellt, dass die Familienmutter, wo wir dort waren, sich sehr, sehr gut mit einer Flüchtlingshilfe auskennt, dass sie dolmetscht für Flüchtlinge, die eh unterstützt, super gut connected ist und hat dann den beiden auch angeboten, ja, ihr könnt jetzt erstmal eine Nacht bei uns schlafen. Das hat sich immer wieder wiederholt. Also einen der größten Gefallen, die man denen tun kann, ist mal eine Nacht ein ordentliches Bett und sich waschen zu können. Also wie oft ich gehört habe, war so eins der zweiten oder dritten Sachen, wenn sie über ihre Strapazen erzählt haben, seit 15 Tagen nicht gewaschen. Wenn man jetzt aus so einem Nerd-Umfeld kommt, dann gibt es da Leute, die schaffen das noch länger wahrscheinlich. Aber ich glaube, die meisten können sich das vorstellen. Es ist irgendwann ist nicht mehr lustig. Ne? Also und es ist auch immer es riecht halt nach Menschen die ganze Zeit. So, wenn das so viele sind und ist jetzt nicht besonders schlimm.
Ich glaube, du musst das jetzt nicht rechtfertigen, dass Menschen nach 15 Tagen Flucht und Strapazen durchaus gerne mal eine warme Dusche in Anspruch nehmen und auch nichts dagegen haben, mal ein ordentliches Bett zu nutzen. Ne? Also das kann ich mir schon sehr vorstellen. Ich glaube, da fallen die dann wahrscheinlich wirklich rein wie Steine, oder? Also das
und sind unfassbar dankbar, ja. Und sehr unterschiedlich. Wir wissen ja, was jetzt kommt. Ne? Also und damals war es ja noch nicht mal so schlimm wie jetzt. Also was wird es denn jetzt bedeuten? Jetzt bedeutet es, Wenn du es nicht machst, du schickst sie zum Lageso und wenn sie Glück haben, nach 3 Monaten kriegen sie dann einen Platz und schlafen so lange in Parks und auf der Straße. Also das ist einfach noch nicht geschafft in der jetzigen Situation. Das war da und weil wir nicht in Berlin waren, dann eben anders. Ne? Das war dann so eine Nacht dort schlafen. Wir haben uns, irgendwann haben wir es geschafft, uns dort loszureißen. Die wollten am liebsten, dass wir gar nicht mehr gehen. Und
ach, plötzlich wart ihr doch okay, oder?
Nee, wir waren, in dem Moment waren wir auf einmal die Helden. So, das war sehr, sehr süß und sehr rührend. Und haben auch bis heute noch Kontakt. Aber genau, sie wollten dann auch um unserer selbst willen, was du vorhin schon ansprachst, die es nicht geschlafen haben, wollten sie eigentlich uns zwingen, dass wir jetzt schlafen, aber wir uns war klar, wir wollen Sonntag irgendwie noch in der Nacht zurückkommen. Sind jetzt eh nicht, wie wir geplant hatten, in Berlin gelandet, sondern auf einmal in Norddeutschland, was auch nicht vorher so geplant war. Mhm. Und wir nähern uns gerade den 3000 Kilometern, wenn wir ankommen. Also so viel wurden zum Schluss dann fast. Und haben aber ein super leckeres Essen bekommen, nochmal einen Kaffee bekommen, mit denen geredet. Und das hat dann auch nochmal so einen Kick und so viel Energie gegeben, dass wir sicher und safe zu Hause angekommen sind.
Wie war denn der Moment, als ihr jetzt die, also ihr habt ja die 3 Personen dann dort abgeliefert, ne? Dass ihr hattet eine Station, wo ihr alle 3 hingefahren habt und irgendwie die junge Frau mit ihrem zukünftigen Ehemann zusammenzubringen, das war ja sicherlich ein sehr rührender Moment.
An diesem Wochenende wurde bei allen Beteiligten vor Ort, aber sogar remote, die das nur remote im Chat oder anders verfolgt haben, geweint, wie ich selten geweint habe. Vor Angst, vor Glück, vor Freude, vor Verzweiflung. So nah am Wasser gebaut habe ich mich selten erlebt. Aber sei es in Nickelsdorf, wo du das Elend siehst, wie mit Menschen umgegangen wird, wie die wie Vieh behandelt werden gefühlt, was dich verzweifeln lässt. Im nächsten Moment das Glück, weil ein Kind sich dann freut und mit einer Puppe spielt. Also, und das war natürlich dann genauso wieder ein Moment, da blieb kein Auge trocken, als wir da ankamen. Und auch für, das hast du richtig gemerkt, für eine arabische Familie ist es nicht selbstverständlich, 2 Männer zwischen 30 und 40 mal einfach in den Arm zu nehmen und sich sozusagen zur Begrüßung und Verabschiedung zu umarmen. Das ist nicht so der normale Stil bei denen. Da wurde alles über Bord geschmissen, wir wurden von allen gedrückt, wir haben uns in den Arm gelegen und ja, da war eine große Verbundenheit sofort.
Und hast du selber, also wie war dein eigenes Gefühl jetzt über dein Handeln? Also warst du stolz oder warst du einfach froh, in diesem Moment dabei sein zu können?
Eine Mischung, würde ich sagen. Gar keine Frage. Ist das was, wo ich Energie draus ziehe, wo ich das Gefühl habe, das fühlt sich gerade 1000-mal sinnvoller an, als ein halbes Jahr arbeiten zu gehen, in irgendeiner Software zu schreiben, die dann eh keiner braucht? Oder es ist so, oder ich habe früher auch viel politische Arbeit gemacht, auf Demos gehen, die man sich dann schönreden kann, was das für ein politischer Erfolg war, ohne es jemals wirklich messen zu können. Es ist halt sehr unmittelbar, mal eine Reaktion auf seine Aktion zu bekommen. Ne, und dann in dem Fall auch noch alles so gut gegangen, niemand verhaftet worden, die Leute durchgekriegt und das war, da hat man, da hat sich das, wir können die Nummer auch gewinnen, nochmal ganz anders angefühlt. Das war definitiv ein Hochgefühl erstmal. Gleichzeitig ein bisschen unangenehm wurde es, als sie dann nochmal sehr ernsthaft uns Geld geben wollten und wir uns da wirklich ganz stark verwahren mussten gegen. Bis hin zu, wir haben irgendwann den Hack gefunden, dass wir gesagt haben, ja, dann ladet uns halt zur Hochzeit ein, wenn ihr meint, ihr müsst uns was Gutes tun. Und dann sind wir jetzt halt nach Schweden zur Hochzeit eingeladen. Fahrt haben wir selber. So, aber dann hat man so einen Deal, weil denen war es jetzt ganz wichtig, uns was zu geben. So, ja. Und außer Geld, was sollen sie uns geben sozusagen? Also wollten sie uns unbedingt Geld geben und das wollten wir aber nun partout und wirklich gar nicht, weil es hätte...
Das ist auch schäbig.
Also ja, genau, es hätte sich für uns einfach
kaputt.
Es hätte den Moment kaputt gemacht, das hat sich falsch angefühlt und der Gedanke war nur, ey, wenn ihr noch mehr Leute kennt, steckt bitte alles Geld da rein. Ganz ehrlich muss man sagen, diese erste Fahrt hat uns richtig Asche gekostet. Also irgendwas deutlich über 2000 Euro haben wir für dieses Wochenende bezahlt im Nachhinein. eben weil idiotischer Automietvertrag, nicht vorher doll genug gekümmert, Spritgeld ist dann doch eine ganze Menge. Das Hotel war uns dann irgendwann auch egal, ob es ein Hostel ist, nachdem du das 7. Hotel angerufen hast, was sagt, ja, du kannst ab 14 Uhr das Zimmer beziehen, ja, aber ich will um 15 Uhr wieder draußen sein, ich will jetzt um 11 Uhr morgens ein Zimmer.
Und um gibt's andere Hotels, wo du mal fragen musst, die
so mehr in, ne? Ja, ja, in Bahnhofsnähe. So Stunden auf Stundenbasis berechnen. Ja, ja, fiel uns später dann auch ein, wäre vielleicht schlauer gewesen. Hat dann ja noch geklappt, vor allen Dingen hätten wir es beinahe gekriegt, das war sehr schön, dass der, als wir dann auscheckten um 15 Uhr, guckte er uns ganz verwirrt an und meinte, er tut uns leid, er muss das jetzt berechnen, weil wir hätten nur bis 14 Uhr auschecken müssen, laut seinem System dann. Was auch immer dann gewesen wäre, wäre es dann keine Buchung gewesen, weil ich am gleichen Tag wieder ausgeschickt bin.
Das wusste der wahrscheinlich.
Das wusste er selber. Ich glaube, der war heilfroh, dass es 15 Uhr war und er hat sich dann zwar entschuldigt dafür, dass wir jetzt einen vollen Preis zahlen müssen. Er hat uns dann die Garage überlassen, weil wir ja nicht über Nacht in der Garage standen.
Also da hätte er vielleicht noch, wenn da draußen Menschen rumrennen, die gerne duschen wollen, obwohl das hätte wahrscheinlich auch nichts gebracht, wenn ihr denen den Hotelschlüssel gegeben hättet, die wären wahrscheinlich nicht am Eingang vorbeigekommen.
Glaube ich auch nicht.
Nee,
nicht in der Situation.
Aber anderen Fluchthelfern hätte man vielleicht. Aber egal, gut, was soll man da jetzt, das sind ja Details. Kannst du ja auch nicht machen. Also.
Und wir waren viel zu unorganisiert, ja. Ne? Man kennt sich nicht und
ja, klar.
So, hängt dann doch deine Kreditkarte dran. Aber generell
ist ärgerlich um die Ressource, aber ja.
Ist ärgerlich. Ja. Aber worauf ich ja hinaus wollte, ist, wir haben sicherlich auch aufgrund, dass bei uns beiden eben das jetzt zwar schon spürbar war, natürlich, ich gebe auch nicht gerne mal eben über ein Wochenende ungeplant ein Tausender jeder aus, so. Aber wir können es halt beide gut verkraften. So, und wir haben so viel Anfragen und Leute im Freundeskreis gehabt, die uns mit Geld bewerfen wollten. Beim ersten Mal haben wir das komplett abgelehnt. Beim zweiten Mal hat sich dankenswerterweise jemand anders dem angenommen und da wurde ganz klar gesagt, wir trennen das diesmal, wir lassen uns das aus dem Freundeskreis bezahlen. Gab genug Leute, die nicht konnten, die haben alle gesagt, ey, mit Handkuss gebe ich euch was und wenn ich damit ermögliche, dass ihr mit einem Auto mehr fahren könnt, ja dann super. Und das hat dann ja auch so geklappt, dass wir das andere Mal gleich mit 3 Autos gefahren sind, ein Spotter-Auto diesmal dabei hatten, was wir zu zweit natürlich gar nicht hatten, also du willst eigentlich, wenn du es ordentlich machst, ein Auto haben, was vor dir vorwegfährt, die Lage checkt und so rechtzeitig vor dir an den Grenzübergängen ist, dass du immer noch den letzten Grenzausgang im Land nehmen kannst. Ne? Also der checkt die Grenzsituation und in dem Moment, wo er mir Bescheid sagt, oh, hier ist alles voll mit Polizei, dann kann ich immer noch von der Autobahn runter und probiere irgendwie anders aus dem Land zu kommen. So, und muss eben nicht da reinfahren und habe diese heikle Situation, die heikelsten Situationen rechtlich eigentlich auch, sind die Grenzübertritte wirklich. Mhm. So, und da hat es auch die meisten erwischt und wir haben ja dieses größere Beispiel, was gerade durch die deutschen Medien ging, wo ein Österreicher da die Tramper, die angeblich wirklich oder wohl wirklich nur trampen wollten, er wollte sie nur bis zur Grenze fahren nach Deutschland, ist mit seinen Vorderrädern über die Grenze gekommen. Und die deutsche Polizei hat ihm gesagt, ja, hier kannst du nicht halten, stell dich jetzt sofort dahin und haben ihn so angemacht, dass er diesen Satz nach vorne noch gemacht hat und dann war er halt in Deutschland, dann war er Schleuser. So, wäre der anstattdessen zurückgefahren, wäre er kein Schleuser gewesen. Also es ist so, es wird dann haarspalterisch, aber das sind halt die wichtigen Sachen.
Meine Güte. Okay, aber kommen wir mal zu eurer zweiten Tour. Jetzt plötzlich 3 Autos aus dem Freundeskreis Geld gesammelt, die Fehler vom ersten Mal nicht mehr gemacht, Auto mit einer etwas großzügigeren Kilometerpauschale, entnehme ich dem.
Genau.
Getönte Scheiben,
verschlüsselte Telefone, permanente Ortsübertragung, also ein Backoffice in Berlin mit 24-7-Dienst.
Aber das war jetzt schon Mitte September. Ist da schon die Grenzkontrollnummer gelaufen? Das ging doch dann Mitte September irgendwann los, dass de Maizière ankündigte, wir machen jetzt Grenzkontrollen.
Dann können wir zum Ende der zweiten Fahrt springen.
Okay, nee, will ich noch.
Können wir vorwegnehmen. Also ich hatte es vorhin schon mal vorweggenommen, es ist immer alles gut gegangen. In dem Fall sitze ich in einem bayerischen Gasthof und wir hatten eine sehr direkte Quelle zu DPA-News, also wirklich der News-Ticker, nicht mal, was die veröffentlichen auf der Webseite, sondern ne, wo die einrasseln, die Nachrichten. So, und haben lange vor allen anderen also die Info gekriegt, die Grenze wurde gerade geschlossen und wir sind eine halbe Stunde vorher drüber, illegalerweise mit drei Autos mit Flüchtlingen drinne, saßen in einer Kneipe noch im Grenzgebiet, weil wir uns so selbstsicher gefühlt haben, haben die Nachricht bekommen, haben wie die Blöden bezahlt ins Auto, bloß raus aus Bayern. So, bloß raus aus diesem Grenzgebiet, ne, aus diesem 50 Kilometer Radius. Also es hat uns richtig erschrocken. Wir haben damit nicht gerechnet persönlich. Es war genau der Tag. Mhm. Und wir haben dann auch die Nachrichten, also zwei Stunden später haben es dann alle offiziell mitbekommen. Da rief dann unser, wir haben vergessen, unserem Backoffice das zu sagen. Ne. Es war dann wirklich so, oh mein Gott, wir haben das vor Ort erfahren. Jetzt schnell weg, haben unserem Backoffice gar nicht Bescheid gesagt. Und die kamen dann so irgendwann um 17 Uhr an. Ey Leute, die Grenze ist geschlossen. Und ja, danke, wissen wir schon. Information ist richtig viel wert. Also gerade wenn man da im Feld operieren muss, holt euch ein Backoffice, kümmert euch drum, euch die entsprechenden Twitter-Accounts vorher rauszusuchen, schafft Connections. Man muss sich ja gar nicht, man kann ja einen neuen Twitter-Account dafür anlegen, man muss ja nicht seinen herkömmlichen nehmen, sollte man auch tunlichst nicht. Es gibt Refugee Convoy, es gibt Fluchthilfe.at. Wenn man sich anguckt, wem die so folgen, dann ist man eigentlich auch sehr schnell in den Themen drinnen. Ne? Dann sieht man immer, okay, da passiert was, sucht euch zu den jeweiligen Ländern die Twitter-Accounts raus, weil ihr werdet die Kontakte brauchen und auch, also was gut funktioniert hat, war dann immer Twitter-Accounts anschreiben, please direct message, dann folgt man sich gegenseitig kurz, tauscht eine Handynummer aus und telefoniert kurz. Ein sauberes Handy, das hängt immer vom eigenen Sicherheitsempfinden ab. Beim ersten Mal gar nichts, war mein Telefon. Eine der schönsten, die hatte ich vorhin vergessen, die Situation, als wir da waren, wo die Busse ankommen, ganz am Anfang kommt so der erste Bus mit Flüchtlingen, kommen so 40 Leute raus, haben die ersten 20 alle Zigaretten, die wir hatten, verteilt, weil wir, alle anderen haben halt Wasser, aber das kriegen die Flüchtlinge überall, Wasser und Lebensmittel, ist ja auch super wichtig, dass sie das kriegen. Mhm. Was sie natürlich nicht kriegen von so einer Flüchthilfe, UNHCR, wie sie alle heißen, sind Kippen. Alkohol ist bei Muslimen meistens nicht so willkommen, ne? Aber so die Kippen, das war dann wirklich beim zweiten Mal, ich auch meinte, ey, wenn, dann nehmen wir diesmal Stangen mit, weil das haben sie dir aus den Händen gerissen. Und es fragte mich halt gleich auch jemand nach meinem Telefon, weil sie halt keine SIMs für hier hatten und keine Telefone und Kommunikation ist halt ein ganz, ganz wichtiges Thema. Nicht nur, wenn sie hier sind, auch dann, während sie fliehen. Mhm. Wir haben das gesehen, als Ungarn dicht gemacht hat, wie schnell die Flüchtlinge im Ganzen, ohne dass sie jetzt organisiert werden von irgendwo, einfach durch sich untereinander absprechen, Facebook folgen, wie schnell dieser ganze Strom umgeschlagen ist und die gar nicht mehr probiert haben, nach Ungarn zu kommen, sondern alle über den Kosovo auf einmal sind. Und das geht in Tagen oder Stunden sogar. Mhm. Und da hatten wir dann halt die Situation, dass einer auf mich zukam mit meinem Privattelefon, meiner ganz normalen Nummer, wo auch Geschäftskunden anrufen, meinte aber kurz telefonieren kann, meinte ich natürlich, ja, hier, klar kannst du. Halbe Stunde, also erstmal sah ich dann Saudi-Arabien angerufen, ja, schön, gut, what's the problem? Das Problem stellte sich dann raus, dass er, wie ich inzwischen weiß, wohl seinen Bruder angerufen hat, den aber nicht erreicht hat. Aber ab dann hat dieser Bruder mich das gesamte Wochenende angerufen. Mhm. Und zwar so im Zwei-Stunden-Takt hatte ich jemanden, der Arabisch mit mir sprach, kein Englisch. Und immer seinen Bruder sprechen wollte und halt immer wieder bei mir anrief. Ich konnte immer wieder nichts antworten. Sein Bruder, keine Ahnung, wer sein Bruder überhaupt war. Ne? Der hat so mein Telefon genommen und ist weitergegangen und ich habe ihn nie wieder gesehen. Und erst als wir bei dieser anderen Familie ganz zum Schluss ankommen, konnte ich dann mal jemanden, der Deutsch, Englisch, Arabisch konnte, fragen, ey, kannst du da mal bitte in Saudi-Arabien anrufen und sagen, ich habe keine Ahnung, wo sein Bruder ist, aber er möchte jetzt bitte aufhören, mich permanent anzurufen.
Okay, aber nochmal zum Anfang der zweiten Tour. Diesmal besser vorbereitet. Drei Fahrzeuge gemietet.
Genau.
Fünf Personen oder wie viel jetzt? Oder sechs Personen?
Sechs. Oder? Sechs. In dem Fall hat das Backoffice sich auch nochmal als sehr wichtig erwiesen. Weil tatsächlich sind wir aufgrund eines Unfalls, eines persönlichen, wo sich jemand verletzt hat, nur mit 5 gestartet. Hat sich sehr unangenehm angefühlt. Und eine der ersten Aufgaben vom Backoffice war jetzt, jemanden aus Deutschland entweder nach Prag zu fliegen oder eben, also du musst jetzt sozusagen allein, wo sind wir auf der Strecke und wo schicke ich ihn mit dem Flugzeug hin, damit wir die Leute dann treffen sollen können.
Damit ihr wieder pro Auto 2 Fahrer habt.
Genau. Inzwischen haben wir auch über andere Konzepte geredet, die wahrscheinlich sogar noch schlauer wären. Man könnte es nämlich auch so aufteilen, dass Leute, die nicht den Part der Rückfahrt machen wollen, die eigentlich am kritischsten ist. Na, jetzt hast du die Flüchtlinge an Bord und jetzt wird's kritisch. Da willst du sowohl fit sein, als auch Leute, die
das Risiko eingehen.
Bereit sind, das Risiko einzugehen und auch ruhig bleiben. Ne? Und eben jetzt nicht nur, weil sie an der Grenze gerade 20 fahren, hilft nicht, wenn du da Panik kriegst, aufs Gas drückst zu früh und mit 80 durchrast, dann winken sie dich als erstes raus. Du musst da schon einen auf cool machen, entspannt, Urlaubspärchen. Bei uns, wir haben in dem Fall noch besser Frau am Steuer, noch mit entsprechenden Klischees probiert zu arbeiten, die aber wunderbar funktionieren. Wir sind da so, wie gesagt, halbe Stunde vor Schließung, wo intern sicherlich schon lange über Schließung geredet wurde und sie haben auch geguckt, du hast sie gesehen, ne, standen die Zivilstreifen an den Ausfahrten schon bereit und wir sind da einfach durchgerauscht mit getönten Scheiben, hatten uns vorher auch schön angeguckt von außen. Es gibt ein gutes Sicherheitsgefühl, wenn du dann wirklich merkst, ey, wenn du da lang fährst, die sehen nur uns beide auf dem Vordersitz und sonst sehen die gar nichts. Mhm. So, Faden verloren.
Genau, wir fasern nämlich gerade so ein bisschen aus. So die, ja. Ihr seid mit 5 Leuten losgefahren. Wie habt ihr es gelöst, dass die 6. noch zu euch stoßen konnte?
Flughafen plus, es gab die göttliche, schöne, zufällige Fügung, dass in Osteuropa noch ein anderes Auto dazu gestoßen ist, die dann diese Person mit zu dem vom Flughafen abholen konnte und mit zu einem Treffpunkt bringen, sodass wir zur Spitze sogar 4 Autos waren. Und davon 2 Autos, die dafür ausgelegt waren, mit getönten Scheiben, entsprechend groß, mehr als 7 Leute gehen rein, 7 bis 9 Leute, eben auch Leute zu transportieren. Wir hatten Kindersitze dabei. Und die anderen beiden Autos als Spotter-Autos. Wir hatten das Glück, dass wir jemand Lokalen diesmal aus Ungarn hatten, der über vorherige Kontakte sozusagen am Start war. Was auch nochmal viel wert war, die lokalen Medien verstehen zu können. Ne? Da war jetzt Twitter dann gar nicht so wichtig, was das Ungarisch angeht, aber mal so die Nachrichtenlage, Radio mitbekommen, wie ist da die Stimmung, das wurde jetzt möglich. Und wir waren jetzt wesentlich besser organisiert, wie gesagt, auch im Backoffice mit da ständig besetzt, verschlüsselte Kommunikation über Threema haben wir in unserem Fall benutzt. Mag man sich drüber streiten, das ist eine andere Diskussion, welches Tool man da einsetzt. Wir haben es für uns am sinnigsten erkannt, vor allen Dingen, weil man dort auch Geopositionen miteinander scheren kann. Das Feature haben wir sehr, sehr häufig genutzt. Anders als sowas wie Refugee Convoy, die das sehr schön und organisiert von Wien nach Ungarn immer wieder machen und in großen Konvois fahren und dadurch Sicherheit schaffen für die einzelnen Teilnehmer, war bei uns klar, mit 3 Leuten, 3 Autos, beziehungsweise 4, das ist noch keine Größe, die Sicherheit schafft, aber auffällig, also fahren wir lieber eigentlich weit auseinander. Mhm. Und das haben wir auch getan. Ich habe für unser Auto dann noch Glimpsy, heißt es, glaube ich, das Tool benutzt, so dass ich permanent meine Position an die Leute, die die URL besessen haben, gestreamt habe. Was den Vorteil hatte, dass wir kamen auf dem Rückweg, diesmal haben wir alle Grenzen mit Flüchtlingen überfahren, also wir sind nach Röske runter, haben in Röske sehr, sehr früh morgens, um 5 Uhr morgens, Leute eingeladen, die wir am Vortag uns kennengelernt haben in dem Fall, schon klar war, wen wir jetzt wie wo mitnehmen. Das lief diesmal alles ein bisschen geplanter, trotzdem wieder nur 2,5 Stunden Schlaf, aber immerhin. Und da haben wir dann die volle Tour gemacht und sind wirklich über alle Grenzen von ganz Südungarn bis nach Deutschland reingefahren und sind einmal in kurz hinter der ungarisch-österreichischen Grenze auf österreichischer Seite, wollten wir uns das erste Mal alle wieder sammeln. Wir sind getrennt gefahren. Und da, wo wir uns getroffen haben, hielt auf einmal ein Auto auf der Tanke, als wenn er tanken will. Der Typ steigt aus und fängt an, das Gebäude nebenan zu fotografieren, was ein hässliches 0815 Shopping Mall Gebäude war, wo ich schon komisch guckte, warum fotografiert er das jetzt? Hab mich so von ihm weggedreht, aber aus dem Augenwinkel geguckt und sah, ja, toll, jetzt fotografiert er gerade uns. Und dann war Panik, so, aber so richtig Panik. Ich hatte in dem Moment noch keine Erklärung, es hat mir einfach überhaupt nicht gepasst, dass ich gerade fotografiert werde, den anderen auch nicht. Und da sind wir dann ins Auto gesprungen und einfach nur noch weg. Da wolltest du einfach, und wir waren jetzt noch in Grenznähe, kennst dich nicht aus, kannst dein Navi nicht so schnell umprogrammieren, denkst noch, jetzt auf die Autobahn genau weiter, da warten sie ja, ne? Dann kommen ja so die, was man sich so denkt, was das gerade gewesen sein könnte, hast natürlich so Polizei im Hinterkopf und fühlte sich einfach unschlau an, Richtung Autobahn zu fahren. Also bin ich in, und wir sind jeder seinen Weg, jedes Auto war eigenverantwortlich in dem Moment gefahren, bin einfach anders auf eine Landstraße abgebogen, bis dann eben vom Back-Office auf einmal der Hinweis kam, warum fährst du gerade zurück nach Ungarn? Was machst du da? Was machst du da? Wir dann nur auch sehr hektisch zurück sagten, sorry, wir haben gerade keine Ahnung und wir kommen im Navi nicht klar, weil ne, musst dich konzentrieren, wo lang du fährst, alles voll mit Schildern raus, es war einfach sehr unübersichtlich. Und da hat das Backoffice dann sehr souverän gesagt, okay, packt euer Navi zur Seite, wir leiten euch. So, und dadurch, dass wir Positionen übertragen haben und ey, Hut ab vor der modernen Technik, wir haben dann wirklich aus Berlin so richtig mit, ihr fahrt die nächste rechts, ihr fahrt da lang und wir hatten keine Ahnung, wir fährst da irgendwo durch Österreich und der Kram hat auch noch funktioniert. Also wir haben uns wieder weg von der Grenze gekriegt und haben uns dann langsam auf einen Autobahnzubringer einen später wieder bringen können und wir konnten auf die Autobahn und alles war gut. Wir sind die komplette Rückfahrt in sehr großen Abständen gefahren aufgrund der Familien, die wir diesmal dabei hatten. Ich hatte jemanden mit Kriegsverletzungen im Auto, der konnte einfach nicht lange sitzen. Wir waren gezwungen, öfter mal anzuhalten, damit er sich die Beine kurz vertreten kann, weil er Schmerzen hatte. Andere haben gesagt, wir wollen gar nicht halten. Wir haben aber diesmal auch Raststätten zum Beispiel vermieden. Das erste Mal, wo dann wir gar nicht wussten, was los ist und klar war, ey, der braucht jetzt unbedingt mal eine Pause. Wir hatten drei Kinder und Mann, ja, und das Ehepaar, die Eltern an Bord. Sind wir halt so richtig in den Waldweg rein, da noch um die Ecke, dass sie da sich mal wirklich die Beine vertreten können. Also da war bei uns dann auch nach der Fotoaktion seitdem Schluss mit lustig und Selbstsicherheit, keine Raststellen mehr und wir bist dann ganz anders paranoid gewesen und hast es wirklich sehr, sehr viel mehr Wert auf Security gelegt.
Hat sich diese Fotosituation nochmal irgendwie aufgeklärt?
Ja. Unser Spotter hat es geschafft, sich an einem geschlossenen Tag vor so einen Wallmarkt zu stellen, in einem Bereich, wo er schon nicht mehr stehen durfte. Das hat die Kamera gefilmt. Dann kam der Security, um zu gucken, was er denn da gemacht hat. Und der Typ ist dann, anstatt da nur wegzufahren, war auch noch ein Ungar, der es hätte wissen können oder müssen, der hätte mit dem sogar reden können. Aber dann hat der Typ von uns, der Spotter, Panik bekommen und ist zur Tankstelle gefahren, wo wir uns alle getroffen haben, wo er wusste, dass unser Treffpunkt war, hat uns aber nichts gesagt. So, der ist da einfach nur hingekommen und ja, hat uns nichts gesagt. Und als wir dann später rätselten, was war denn das jetzt bitte, was war wirklich viel später, sagte der uns irgendwann, ja, nee, das war der von der Security, der hat mich da rumstehen sehen. Macht ja auch vollkommenen Sinn, ne? Der dachte, der will hier einbrechen, dann verpisst der sich auf einmal, fährt auf eine Tankstelle, wo jetzt nochmal drei andere Autos stehen. Da verstehe ich jeden Security, der die Kamera rausholt und denkt, hier ist gerade so der große Raub geplant und ich stehe kurz vor dem
Förderung.
Endlich habe ich meinen James-Bond-Auftritt. Wir hatten natürlich auch keine Ahnung, also im Nachhinein ja gar nichts und lächerlich so, aber in dem Moment raffst du das halt natürlich nicht.
So,
also noch so eine, die zum Glück lustig war, Anekdote in der gleichen Art, dass dem anderen Auto passiert, ich habe es nur als Erzählung mitbekommen, steht rechts auf der Autobahnausfahrt, schießt auf einmal ein schwarzer 7er BMW auf die Autobahnauffahrt und überholt sie. Na, sie auf der Autobahn und der BMW überholt rechts und auf ihrer Höhe macht er Blaulicht an. Zivi-Streife. So. Und dann ist natürlich auch so, ja, das war's jetzt. Und du fängst an, kurz zu bereden, hier Fresse halten, Aussageverweigerung. Also für alle auch nochmal, um das hier ganz klar zu sagen, wenn ihr verhaftet werdet, sagt gar nichts, haltet die Fresse. Gilt grundsätzlich. Guckt mal nach Anna und Arthur im Internet, da gibt es ein paar gute Tipps. Alles, was ihr mit der Polizei zu bereden habt, könnt ihr auch dann mit ihnen bereden, wenn ihr mit eurem Anwalt geredet habt. Und der sagt euch dann schon, wie ihr damit umgehen sollt. Es macht in der Regel keinen Sinn, mit Polizei zu reden. Gibt auch keinen Vorteil.
Gibt keinen Vorteil, man muss es nicht tun. Also das gilt generell bei allen Situationen, in denen man irgendwie als Zeuge oder Beschuldigter von der Polizei zur Vorladung oder in direkten Situationen ist, man muss keine Aussage machen, kann die verweigern, man muss erst später vor dem Richter
kann man auch der Aussage verweigern, als Zeuge allerdings nicht.
Das ist insbesondere natürlich auch in den Situationen, in denen man nichts verbrochen hat. Das sollte man ja auch wissen, weil das sehr gerne auch in Situationen, in denen man sich nichts hat zu Schulden kommen lassen,
dann die
Polizisten einen vielleicht mal ein bisschen reden lassen und ein paar Sachen in den Mund legen. Also mit Polizei zu sprechen ist was für Trained Professionals, sie heißen Anwälte und dafür bezahlen wir sie.
Ganz genau. Aber in dem Fall war es halt so, dann schoss der da sozusagen raus, die haben schon sich bekreuzigt und dann schoss er aber so schnell raus, dass er noch das Auto vor ihnen überholt hat und das Auto vor ihnen rausgezogen hat. Das war ein rumänischer Kleintransporter. Ja. Und unser Auto fuhr weiter, aber war dann nervlich völlig am Ende. Was so im Nachhinein einige verschlüsselte Nachrichten erklärt hat, weil anstatt uns zu sagen, was da gerade passiert ist, haben wir natürlich nur mitbekommen, wir halten auf keinen Fall mehr in diesem Scheißland, wir fahren jetzt durch. Da lagen dann halt irgendwann die Nerven blank, verständlicherweise. So, aber auch da, wie gesagt, ist es alles gut gegangen. Zum Glück möchte ich sagen, ich kann dadurch, wir müssen aber auch ehrlich sagen, jetzt ist eine andere Situation. Die Anfang Mitte September, als wir das durchgeführt haben, waren die Grenzen noch offen, wie wir richtig festgestellt haben. Beim zweiten Mal wurden sie geschlossen. Ich kann es beim besten Willen nicht einschätzen, wie die Situation jetzt ist.
Die ändert sich ja auch wirklich andauernd. Das sollte man an der Stelle auch echt nochmal betonen. Ne? Also das ist jetzt irgendwie das sind jetzt zwei Geschichten aus dem September.
Genau. Und ja, ich denke, es ist nach wie vor absolut möglich. Aber macht euch halt schlau vorher, fahrt mal über Grenzen rüber, fragt mal Freunde, die in der Gegend wohnen, könnt ihr da nicht mal langfahren, wie ist denn da die Situation, finden da wirklich Kontrollen statt? Passau würde ich im Moment meiden, die Städte, wo man weiß, da bringen die Österreicher alle Flüchtlinge hin, da wird kontrolliert, die meidet man halt. Wie es jetzt aussieht, wenn ich so dreist bin und vielleicht noch über Frankreich oder wo auch immer dann probiere reinzukommen, das muss man dann halt im Einzelnen evaluieren. Ist einfach Kopf einschalten.
Sag noch mal ein bisschen was zu den Menschen, die ihr auf der zweiten Tour hattet. Du hast gesagt, ihr hattet eine Familie mit 3 Kindern?
Ja.
Und der Vater verletzt sogar?
Ja, nicht sichtbar verletzt. Also du hast gesehen, er humpelt. Genau, und der hat... Nee, ich bin mir nicht ganz... Ich möchte jetzt nichts Falsches erzählen. Aber ob es wirklich... Die haben Krieg erlebt, auf alle Fälle. Also alle, mit denen ich gesprochen habe, ich kann das natürlich nicht verifizieren, aber sie haben aus ihren Erzählungen heraus, die haben alle wirklich Krieg erlebt, die haben erlebt, wie Freunde getötet wurden, wie Familie getötet wurde, die haben auch alles hinter sich gelassen. Da ist niemand mehr in Syrien, den sie kontaktieren können und die sind weg. Und in unserem Fall war es eben so, dass unsere Familie erst, ich weiß gar nicht mehr, wohin wollte, auch irgendwo Westdeutschland, weil sich nachher herausstellte, dass sie die ganze Zeit mit einer ehemaligen Nachbarin von vor 30 Jahren in Kontakt stehen. Also auch da mal, in Deutschland kennt man das so teilweise noch aus diesen Ost-West-Geschichten. Also die Parallelen sind echt beeindruckend, ne? Wo dann auch irgendwelche, ja, das war mal unser Nachbar und dann man hilft sich halt gegenseitig. Und das haben die gerade sehr eindrucksvoll eben auch bewiesen, dass die sich dann über Facebook auf einmal finden und wir waren mal Nachbarn, na klar helfe ich dir. Und die Solidarität untereinander ist sehr groß. Man liest immer wieder und das sind leider die es auch am meisten erwischt, weil es natürlich die Menschen mit syrischem oder arabischem Hintergrund hier auch am ehesten noch über die Al Jazeera und ihre Medien oder die arabisch sprechenden Medien mitbekommen, was geht, Verwandte dort haben. Und dann auf eigene Faust da runterfahren. Es gab auch das Beispiel gleich an dem Wochenende, wo wir gefahren sind, dass eine saucoole Berlinerin auf eigene Faust da runtergefahren hat, ihre Cousins einfach mal hochgeholt. Und leider erwischt es die aufgrund von Racial Profiling halt häufiger. Ne, das sind genau die, wo die Polizei eher hinguckt. Also, ne, da ist jetzt ein Ausländer am Steuer, ja, der ist ja eh böse. Genau wie der rumänische Kleinwagen eben kontrolliert wurde, der wahrscheinlich gar keine Flüchtlinge an Bord hatte und gar nichts gemacht hat, aber eben in dieses Muster fiel und zum Glück der FT5 dahinter nicht.
Du würdest es wieder tun.
Eigentlich habe ich nach dem ersten Mal gesagt nein, weil es ist eine symbolische Aktion, muss man sich nichts vormachen. Ne? Bei den Menschen, bei der Menge an Menschen, über die wir da gerade reden, die hierher kommen, ist und wird es symbolisch bleiben. Ich hatte die Hoffnung, die sich leider nicht bewahrheitet hat, dass wir darüber jetzt so einen Druck aufbauen können, dass klar ist, es muss THW fahren. Ich kann nicht einschätzen, ob ohne den Druck aus der Öffentlichkeit, jetzt nicht nur von den Leuten, die rübergefahren sind, aber wir waren ja nicht weniger, aber auch durch alle anderen, wie sie sich verhalten haben, speziell Österreich und da sogar den Politikern gebührt da aus meiner Sicht großer Dank. Ich glaube schon, dass das Ganze dazu beigetragen hat, dass so ein Willkommensklima hier auch erstmal auf der Tagesordnung stand und sich in den ersten paar Tagen die Politiker eben nicht getraut haben, wie das unsägliche Zeug, was wir uns jetzt von den Bayern da zum Teil anhören müssen oder eben auch von unserem Innenminister, der da wissentlich lügt und falsche Zahlen in die Welt setzt mit seinen, was war das, 30%? Also so unfassbar, wo er selber Zahlen erfindet und die Medien ihm dann sogar nachweisen können, die Zahl hat sich er mal eben selber ausgedacht, um wirklich nur Panik zu schüren. Und unter dem Aspekt fand ich das völlig sinnvoll. Ein zweites Mal hat aus meiner Sicht dann eben auch Sinn gemacht, weil es diesmal andere waren und die wollten jemanden dabei haben, der schon mal gemacht hat. Es gab zudem eine mediale Begleitung des Ganzen, kann ich ja eigentlich auch offen sagen. Ja, die kann man sich auf Spiegel TV angucken. Die, wo man auch sagen muss, die haben das großartig gemacht, hätte ich nicht gedacht. Die haben wirklich das nicht zu einer Action-Story oder irgendwas verheizt oder hier die Spinnergruppe, sondern das, was es wirklich war, so wie wir uns auch alle verstanden haben. Das war uns ein inneres Bedürfnis als humanitäre Hilfe. Ich will nicht zusehen müssen, wie Leute in meiner Umgebung und Europa verstehe ich dann noch als meine nähere Umgebung. Ich meine, das ist so das nach der UNO das höchste Staatsding, in dem ich mich bewege, lebe, dass sowas passiert. Das ist so, das ist dann nicht mein Europa und ich maßen mir durchaus an, das mitgestalten zu wollen. Und es ging ja offensichtlich vielen anderen genauso. Und schönerweise geht es ja auch ganz vielen noch genauso, auch wenn die Medienberichte gerade so ein bisschen mehr wieder auf die Rechten sich fokussieren und das, was halt berichtenswert ist und natürlich jetzt nach den nächsten Storys da lechzen, was hier täglich irgendwelche Ehrenamtlichen an Arbeit leisten und an den Bahnhöfen. Es ist sehr, ich bin gerade sehr doll auch an ein paar Stellen mit diesem Land versöhnt, dass hier so viele tolle Menschen leben, die gerade so auf ihre Arbeit scheißen oder trotz Arbeit noch täglich da Menschen, anderen Menschen helfen wollen und bis an die Grenzen gehen und probieren, das Ganze jetzt zu einem Erfolg zu bringen, weil es ist ja auch nicht, das eine ist, die Leute herzuholen, wir müssen das jetzt auch, was dann kommt, alles noch hinkriegen, aber das würde jetzt hier dann jeden Rahmen sprengen. Also ich würde es wieder machen, unter gewissen Voraussetzungen. Ich glaube, es ist keine wirkliche Lösung. Es bedarf politischer Lösung und die haben wir schon kurz angesprochen. Das ist, dass die Situation gar nicht mehr eintritt, die es nötig macht, solche Aktionen zu machen, sondern dass Flüchtlinge ein Flugticket sich kaufen können, dass sie in ihren Ländern Asyl beantragen können. In anderen Ländern gibt es zig gute Möglichkeiten, die ich für durchaus realistisch halte, die alle noch weit entfernt sind von offene Grenzen für alle, was so von linker Seite gefordert wird und dann natürlich von anderer Seite gar nicht akzeptabel wäre. Aber man könnte dann noch, da ist genug Spielraum, um es besser zu machen als jetzt. Und im Gegenzug heißt das halt auch, unsere Politiker und damit wir, die wir sie gewählt haben, nehmen das gerade in Kauf, dass da ein Haufen Menschen gestorben sind.
Also das ist der eigentliche Skandal, finde ich, also an diesem ganzen Ding, dass die Hürden sollen extra hoch sein, um zu verhindern, dass viele kommen. Und deswegen nimmt man in Kauf, dass halt Zehntausende im Mittelmeer ertrinken, weil sie auf irgendwelchen Scheißschiffen darüber müssen, weil es nicht anders geht. Man nimmt in Kauf, dass irgendwie die marokkanische Marine da Leute irgendwie wieder zurückschleppt oder auch mal die Boote ansticht. Man macht irgendwie, also ich, und man nimmt in Kauf, dass die Leute in irgendwelchen Lastwagen verrecken, weil sie irgendwelchen Schleppern, die einfach Geld machen damit und eben auf skrupellose Weise das tun. Also ich glaube, das ist das, was in Kauf genommen wird und was eben weiter auch forciert wird. Ich meine, das, was jetzt an
Es gibt das bei unseren Großeltern so, ne? Ich habe nichts davon gewusst, war da doch mal so eine gängige Floskel. Und alle, die es jetzt hier zuhören, haben es spätestens jetzt mitbekommen. Ich behaupte auch schon vorher, ich habe gerade so eine böse Zahl nochmal bekommen, bis 2012 17.000 tote Flüchtlinge an den EU-Außengrenzen. 17.000 fucking, das ist 2012. Alles, was wir jetzt im Kopf haben an den letzten großen Unglücken mit 2.000, 3.000 Tote, das ist alles noch danach. Die dürfen wir da alle noch draufrechnen. Ich will gar nicht wissen, bei was für einer Zahl wir jetzt sind. Und ja.
Aber lass uns doch eine Sache vielleicht nochmal beleuchten, um das vielleicht ein bisschen positiver zu
machen. Ende als
Ende auch auf deine Geschichten jetzt hier zu sehen. Wie weit konntet ihr die, ich habe jetzt extra den Begriff Abenteuer eigentlich nicht benutzt, weil es war sicherlich auch, waren doch sicherlich zwei große Abenteuer. Wie habt ihr denn eure Kosten, die Gesamtausgaben nochmal senken können jetzt bei der zweiten besser geplanten Tour? Also ihr wart am Anfang bei irgendwie mehr oder weniger 2.000 Euro pro Fahrzeug bei der ersten Tour. Wie war das beim zweiten Mal?
Finanziell eben durch die Nicht-Kilometer-Pauschale schon mal ein bisschen besser, gab aber genug andere Sachen. Da haben wir jetzt so ein Flugticket auf einmal sozusagen noch zahlen müssen. In dem Fall hatte sich aber dankenswerterweise jemand aus der Gruppe gekümmert, aus den Freundeskreisen, oder wir haben uns alle drum gekümmert, aber einer hat das Geld verwaltet und sich mehr gekümmert als wir alle anderen, aus dem Freundeskreis Geld einzutreiben. Mhm. Und alle, die nicht konnten, die waren dankbar, dass sie was geben konnten und eben ein Auto mehr damit finanzieren können sozusagen. Und die gefahren sind, wer wollte, konnte natürlich was geben. Wir haben jetzt niemanden gehindert, was zu zahlen. Und alle von uns haben dann auch zum Beispiel noch ein bisschen was für Hilfsgüter. Wir haben in dem Fall ja auch jetzt nicht nur Leute zurückgebracht, sondern auch ganz bewusst Sachen, die, wo wir beim ersten Mal gesehen haben, das sind so die Dinge, die die Hilfsorganisationen typischerweise nicht am Start haben, die haben wir halt mit runtergebracht. Wir haben uns eine Handy-Ladestation selber gebaut mit so einem 12 Volt auf 230 Transformator, den du in Zigarettenanzünder stecken kannst, da dran zig Mehrfachsteckdosen, damit man eine Handy-Ladestation für Leute, Flüchtlinge hat. Wir haben den Bumper mitgebracht, diese Akku-Packs mitgebracht. Wir haben neuwertige Zelte und anderen Kram mit runtergenommen diesmal. Und da haben dann auch nochmal von den Leuten, die mitgefahren sind, weil sie wollten, Leute Geld gegeben, aber eigentlich hätte jetzt niemand mehr gemusst. Ne, das war dann schon so eine Situation, wo klar war, ey, wenn du Fahrer bist, musst dich um nichts kümmern. Wir holen die Autos, du steigst ein, du bist Fahrer.
Das heißt, die Message ist eigentlich so, das ist kein günstiger Spaß, vor allem nicht, wenn man sich ohnehin schon mal irgendwie ein Land aussucht, was irgendwie am anderen Ende von Deutschland ist, ne? Oder wenn man aus dem anderen Ende von Deutschland kommt, sagen wir es mal so, es wohnen ja auch einige Leute nicht in Berlin, was immer noch sehr bedauerlich ist für diese Leute halt, aber die schaffen es dann auch nochmal irgendwann hier rüber. Das heißt, die Message ist eigentlich eher, das möglichst mit möglichst vielen zu machen, die Koordinationsarbeit auch auf mehrere Schultern zu verlegen, ein etwas zu haben, was du Backoffice nennst, also Menschen, die zu Hause sitzen, gezielt Informationen zusammentragen, kommunizieren, koordinieren, ein Auge auf Problemfelder haben, die ihr euch, während ihr da rumfahrt und nicht schlaft, wohl kaum vergegenwärtigen könnt in der Gesamtwetterlage und durchaus auch bei der Finanzierung einfach zusammenzuwerfen. Weil klar, genau, ne, jetzt irgendwie wahrscheinlich, wenn ihr jetzt irgendwie am Ende das auf vielleicht ein Tausender oder so pro Wagen gedrückt habt, dann ist das verteilt auf vielleicht 10 oder 20 Personen auch wirklich auch keine große Last mehr, ne? Was ganz, jetzt bei eurer ersten Fahrt klar ist, dass da wenige sagen, oh yo, ich habe hier gerade auch 2.000 Euro liegen, dann schlafe ich doch mal ein Wochenende nicht und bring mich irgendwie in Gefahr. Das ist jetzt erstmal keine so einladende Perspektive, während zu sagen, koordiniert das ordentlich, macht es euch angenehm und verteilt die finanzielle Last auf alle Schultern, vielleicht doch eher einladender ist.
Genau das, und ich selbst war hin und weg und sehr beeindruckt, mit was für Summen da die Leute wirklich kamen. Ne, das war jetzt eben nicht, oh ja, ich gebe auch einen Zehner, sondern Leute, die sich das selber absparen mussten, also nicht so finanziell gut ausgestattet sind, wie ich jetzt persönlich, haben gesagt, ja, ich schmeiße da 200 Euro rein und denen tut das mehr weh, diese 200 Euro, als mir der Tausender von davor wehgetan hat. Man muss ja mal eine Relation sehen. Es gibt Organisationen, die jetzt Geld einsammeln. Also wenn man sowas vorhat und anfängt, sich so ein bisschen umzuhören, dann merkt man das auch ganz schnell. Eltern von uns haben uns Geld gegeben, wo mehr oder weniger der Anruf kam, du, wir können diesen Sonntag nicht telefonieren, ich bin unterwegs, keine Zeit. Ja, was machst du denn? Ja, Ungarn, ja, musstest du auch kein Wort mehr sagen. So, wer jetzt am Wochenende nach Ungarn fährt, haben die Eltern sofort geschnallt und dann hieß es halt nur, ja, okay, wie viel Euro braucht ihr? Und wir sind dabei. Also redet mit den Leuten, weil das ist eh, das war mir halt, wie ich vorhin ja schon meinte, ein ganz wichtiger Punkt, auch jetzt gar nicht nur dieses Machen. Zum Schluss ist es nicht sinnreich. Es ist nicht effektiv, mit PKWs die Leute hierher zu holen. Aber indem wir in unseren Freundeskreisen mit unseren Eltern, Bekannten, Verwandten drüber reden, bringen wir das Thema ja auch auf den Tisch. Und ich finde es ganz wichtig, eben da ganz strikt zu trennen und zu sagen, das eine ist Schlepperei. Die Schlepperei gibt es nur, weil unsere Regierung eh so dumm ist und das sogar befördert durch ihre Maßnahmen. Es ist das Gleiche wie mit Haschisch und Marihuana. Das sind so genau die gleichen Argumentationsstränge. Die ganze Dealerei und Kriminalität, das lässt du alles los, wenn du das Zeug mal legalisierst. Wenn du denen Möglichkeiten gibst, legal einzureisen, bist du die Schlepper los.
Und ich glaube, das ist
was schon wir gemacht auch, ne? haben, ja. Das ist humanitäre Hilfe.
Ja. Ja. Und ich glaube, dass diese Message irgendwie angekommen ist bei vielen, dass eben, dass das nicht nötig sei. Und das kommt genau durch diese Art des zivilen Ungehorsams, indem Leute da sagen, ich mache das ohne Interesse, ohne finanzielles Interesse, ich mache das, weil ich helfen will. Vielleicht, also wird das demaskiert, ne? Auch dieses System.
Ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, ne? Genau, ziviler Ungehorsam. Man überlegt ja dann auch, ob man es weitertreibt und was so dann zwischendurch uns als naheliegend erschien, Zionskirche Berlin, so hier die Leute, die jetzt in Rente sind, aber den Mauerfall noch miterlebt haben, die haben Arsch in der Hose, die haben schon mal bewiesen, dass sie was machen können und Hut ab und sind jetzt in Rente und wenn man es hinkriegen würde, dass man denen Wohnmobile finanziert, dann sollen sie doch alle mal schön eine Woche Urlaub da unten machen und auf dem Rückweg Leute mitbringen. Aber es ist eben auf genau so eine Ebene, mit Kirche, mit allen aus der Gesellschaft. Zum Schluss haben wir immer gefragt, was ist denn, weil wir das so betont haben, ne, wir alle können hier helfen und wir wollen es mit allen machen, kam immer die Frage, was würdet ihr auch mit Nazis das jetzt sozusagen machen, uns für euch von Nazis finanzieren lassen? Ich finde es eine sehr, 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 sehr hypothetische Frage. Total hypothetisch. Also völlig Schwachsinn, aber ne, also mir doch egal. Also, wir haben immer ganz doll probiert, darauf zu achten, und zwar Politik völlig egal. Hilft es dem Menschen gerade oder nicht? Und auf den Menschen zu gucken und nicht auf die große Politik. Und unter der Brille würde ich es immer wieder machen.
Jochen, herzlichen Dank für deinen Besuch.
Ja, vielen Dank für den Einblick in Fluchthilfe. Wir haben jetzt ein Thema, was in Deutschland war es ja auch mal gut, Fluchthilfe. Ne? Also es ist ja nicht nur, also aus der DDR Leuten zu helfen, das war ja, da war man ein Held und hat irgendwie Verdienstkreuze bekommen. Heute gibt man dafür einen Knast im Zweifelsfall. Vielleicht kann man noch sagen, dass auch wer sich nicht traut, das zu machen, es gibt einen Haufen andere Varianten auch, was zu tun. Man kann Rechtshilfefonds, Geld spenden, die Fluchthelfern und Fluchthelferinnen helfen. Man kann sich überall engagieren und was tun. Vielen, vielen Dank.
Danke auch euch, dass ihr mich eingeladen habt. Möchte ich auch aufgreifen und nochmal wirklich explizit auf fluchthelfer.in hinweisen. Für die super Anleitung, den Einstieg in das ganze Thema, auch für mich selber, als ich noch keine Ahnung hatte. Und B, genau dort wird auch gesammelt, um eben jetzt die Gerichtsprozesse, die wohl kommen werden, unterstützen zu können. Die haben schon so 17.000, 18.000, aber wir wissen alle, wenn da ein ernsthafter Gerichtsprozess kommt, das Geld und so viele, wir haben vorhin gehört, 700, 800 Leute sitzen dann gerade ein. Wir werden auch da jetzt, wird man nochmal Geld brauchen und es ist sehr, sehr wichtig, das jetzt so juristisch auch mal durchfechten zu können. Und dass nicht Leute wegen Geld dann um eine Einstellung willen lieber eine Strafe zahlen, sondern im Endeffekt es so weit wie möglich, wenn nicht sogar bis zu einem Verfassungsgericht tragen, um ein für alle Mal eine Unterscheidung hinzukriegen zwischen Fluchthilfe oder Schlepperei, zwischen Schlepperei und humanitärer Unterstützung von Menschen. Weil es kann nicht sein, dass man, wenn man Menschen hilft, deswegen auf einmal Schlepper sein soll.
Und damit zurück ins Internet.